Prost.
Prost, Johnny.
Biertaucher Podcast.
Folge 45.
Oh ja, yes.
Mit dem Gregor.
Mit dem Horst.
Und heute wieder mit dem Johnny.
Yippie.
Ja, danke.
gleich Forschungsapplaus. Starten wir in die Folge mit den Hausmeister-Themen. Und das ist eh schnell erledigt. Wir haben Feedback bekommen, nämlich von Christoph, der uns schon mal Feedback gegeben hat und der hat sich bedankt dafür, dass ich in der letzten Folge Booyaboo empfohlen habe und hat mich dann auch gleichzeitig korrigiert, dass der Bittlebee, den ich empfohlen habe als IRC-Client, gar kein IRC-Client ist, sondern dass der eigentlich sämtliche Protokolle wie ICQ und die ganzen anderen Geschichten, die es gibt, bündelt zu einem virtuellen IRC-Kanal, den man dann mit einem IRC-Client dann abrufen kann, was auch praktisch ist. Ich habe eh gewusst, dass ich da mich auf dünnes Eis begebe. Ein Freund von mir benutzt den und war so begeistert und ich habe gedacht, dass er ein Client war dem aber gar nicht so. Mhm. Ja, und das Dritte, er hat noch eine Empfehlung ausgesprochen, weil ich habe ja gesprochen über den Center-IM. Das ist so ein konsolenbasierter Chat-Client, der recht gemütlich ist. Und er hat vorgeschlagen, auch noch den Finch zu installieren. Und den kenne ich eh von früher. Das ist nämlich die Kommandozeilenversion von Pidgin. Der Pidgin ist ja der ehemalige Default-Instant-Messenger von vielen Distros, kann alles. Da haben wir eh schon mal drüber gesprochen, nämlich wegen dem Plugin für Skype, was auch dafür gibt und so. Genau, richtig. Und ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut, ich kenne den von früher und habe ihn jetzt auf Empfehlung von Christoph hin wieder getestet. Und er hat seine Hacken und Ösen, wenn man installiert, kann man...
Sind das wirklich noch Hausmeister-Themen oder würdest du da eigentlich schon total ab?
Das ist ein fließender Ding, das gehört noch zu dem Themensetting. Weil da kommen 128 MB runter mal, wenn man sich installiert und er schaut zwar sehr hübsch aus, aber du hast ein Fenstermanagement dann drinnen, weil es gehen dann Fensterchen auf, alles gezeichnet und so. Und ja, ich finde ihn nicht so praktisch, aber ich finde ihn sehr hübsch. Ist sicher ein mächtiges Tool auch. Ja? Das war's dann auch.
Na gut, wenn du schon bei absolut Randgruppenthema bist, dann lese ich auch aus dem Kalender vor.
Ja.
Weil wir haben etwas extrem Wichtiges, wo mich auch der Johnny nochmal darauf aufmerksam gemacht hat. Und zwar, es gibt am Donnerstag, dem 29. März, Subotron Game Gathering im Museumsquartier, Raum D. Und am Freitag, dem 30. März um 10 Uhr, eine Pressekonferenz. Und zwar die Vorstellung der Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung.
Genau.
Und die findet statt im Mediumzentrum des Parlaments. Das ist Dr. Karl Rennering 1110 Wien, das große weiße Gebäude.
Genau, das mit dem sollte man kennen. Also
sollte man hingehen, wenn man am Freitag um 10 Uhr Vormittag nichts zu tun hat. Man kann dann gleich am Abend weitermachen. 19 Uhr Subotron Roundtable, Spieleentwicklung, Ausbildung in Österreich. Es sind mehrere also Vortragende. Es gibt eine Diskussion, meistens auch mit Getränken und zum Futtern. Und ganz abseitig, am selben Tag ist in der Bachgasse 21 in 1116 Wien ein Couchsurfing-Party für jemanden, der sich für Couchsurfing interessiert. Die haben so eine recht vibrierende Community von Internationals oder von Wienern und die machen da eine Party. Und gleich danach geht es weiter, Samstag, der 31. März um 14 Uhr am Heldenplatz Demonstration gegen Vorratsdatenspeicherung.
Richtig.
Sollte, also angesagt 14 bis 17 Uhr, man sollte um 14 Uhr dort sein. Und ja, restliche Termine im Bierdacher Kalender. Und damit kommen wir zu unserem Stargast Johnny, der kommt nämlich frisch von einer Veranstaltung, oder?
Ja, sind wir schon beim Thema.
Ja.
Ich war heute bei der WKO, bei einer Veranstaltung, also ganzen Nachmittag, die zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Und zwar von der WKO gemeinsam mit der ISPA, der Internet Service Provider Österreichs, der Vereinigung, veranstaltet. Und Thema war Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung in Österreich. Und heute war der dritte Teil.
Der Vorratsdatenspeicherung in Österreich.
Genau. Man muss dazu sagen, das Ganze, also das Zielpublikum war Internet Service Provider. Also die ISPA hat das für ihre eigenen Mitglieder organisiert. Vor allem die kleineren und mittleren Provider, die halt auch, auf die halt auch neue Dinge zukommen. Aber es war sehr informativer Beitrag und es waren nicht nur Provider dort, wir haben es in den Pausengesprächen mal mitbekommen, es sind einfach einige Interessierte auch dort gewesen. Und
Und was war der Tenor? Ist das jetzt schon gegessene Sache oder ist noch Chance, das politisch umzustoßen?
Nein, es ist jetzt gegessene Sache. Es ist schon sehr viel investiert worden und es gibt auch noch offene Punkte, die bis 1. April vielleicht nicht ganz noch so, also wird sicher noch Haken und Ösen geben bei der technischen Umsetzung, besonders bei den kleineren Providern, was ich mitbekommen habe. Vor allem, weil die nicht die rechtliche und auch nicht die technischen Ressourcen haben, das alles so schnell umzusetzen und zu prüfen und dergleichen.
Ja.
Aber es war schon so, dass man gemerkt hat, der Grundtenor ist da sehr dagegen eingestellt, weil aus wirtschaftlicher Sicht den Providern bringt das gar nichts, dann kostet es nur was. Dann, es war auch so, dass die...
Kriegen die die Kosten ersetzt?
Oder? Das war auch ein, es war eine ganze Vortragsreihe heute und ein Punkt war auch die von Andreas Ney, Fachverband Telekom Rundfunk, der hat zum Thema Kostenersatz was erzählt. Momentan sieht es so aus, dass nur, ich glaube, 70% oder 80% der Investitionskosten ersetzt werden. Und momentan, glaube ich, ist auch noch, schaut so aus, als gäbe es keinen Ersatz für laufende Kosten oder Service und Wartung, weil diese Infrastruktur muss ja auch betreut werden und...
Ja, nicht. Ganz klar, dass die jetzt alle stöhnen natürlich.
Naja, man sieht auch zum Thema, sie haben ja vorher versucht zu erheben, wie viel das kosten wird, also die diversen Ministerien. Und das war so schwierig, weil nämlich die Provider, so Hände-Ei-Problem, die Provider wussten ja nicht, was kosten wird, weil nicht wussten, was kommen wird. Ja. Oder was man speichern müsste. Also nicht nur die Provider, auch die Telcos und so weiter.
Ja.
Und jetzt momentan ist veranschlagt, aber es ist noch nicht nach oben hin gedeckelt, also wenn es mehr wird, dann wird noch mehr Geld bereitzustellen sein. Es sind momentan, glaube ich, 15 Millionen Euro. Investitionskosten veranschlagt und davon werden halt 12 Millionen Euro an die, also 15 Millionen, davon geht man halt momentan aus, dass es kostet.
Ja,
ja, also jetzt jedem Provider oder insgesamt
in Österreich geht das Bundesministerium davon aus, dass es halt 15 Millionen kosten wird und 12 Millionen davon werden rückerstattet.
Das heißt, das zahlt dann erst recht wieder der Steuerzahler.
Ja, und zwar das sind dann 30% kommen vom BV. Vom BMFIT, also Bundesministerium für Verkehr, Infrastruktur und Technologie, Innovation und Technologie, ja. Dann 40% vom BMI, Innenministerium, und noch 3% vom BMJ, vom Justizministerium.
Okay.
Und, aber das war nur ein Punkt, der halt vor allem die Betreiber interessiert hat, bis dort
alles
ablaufen wird. Interessant war dann auch generell noch, denn es waren, sie haben mehrfach gesagt, das Thema an sich braucht man nicht diskutieren, es wurde schon so oft diskutiert und die Zeit drängt, es soll halt mehr um die Umsetzung, aber sie haben trotzdem nochmal wieder erläutert die technischen, die rechtlichen Rahmenbedingungen. Und das kann ich leider nur von einem Foto machen, da haben sie ein großes A3-Blatt ausgedruckt, was jeder Teilnehmer bekommen hat, einfach um zu zeigen, wie viele verschiedene Grundlagen es gibt. Also es spielen mehrere Gesetze mit, die zur Herausgabe von Daten berechtigen.
Okay, die Vorratsdatenspeicherung ist nicht ein Gesetz, sondern das besteht aus mehreren.
Nein, die Vorratsdatenspeicherung ist schon in einem Gesetz, im Telekommunikationsgesetz.
Okay.
Aber es gibt ja nicht nur die Vorratsdaten. Auch bisher schon werden ja Daten herausgegeben, wenn die Polizei... Also
die Verbindungsdaten, oder?
Verbindungsdaten, Stammdaten, wenn zum Beispiel... Es ist auch, gibt ja genügend begründete Fälle, wenn Daten erhoben werden müssen für Ermittlungen in Verbrechen, dann werden die Daten auch schon jetzt herausgegeben.
Ja.
Und jetzt kommen halt noch, also das sind die Stammdaten, dann gibt es die Verkehrsdaten. Die dürfen ja nur so lange gehalten werden, wie sie halt für die... Also für das Unternehmen erforderlich sind, für die Abrechnung, und danach müssen sie gelöscht werden.
Okay.
Und jetzt als neue Datengattung kommen halt die Vorratsdaten hinzu.
Und das verstehe ich das richtig? Die Vorratsdaten ist sozusagen die gesamte Kommunikation, ist alles?
Das haben wir eh schon, also es hat sich da bestätigt wieder, was wir schon das letzte Mal gesagt haben. Es betrifft, also man darf nicht, darf schließen nicht der Inhalt, sondern bei E-Mails geht es nur um Absender, Empfänger, wann.
Und also wann, wer, mit wem?
Genau, mit IP-Adressen, letzter Server, also alles SMTP.
Dann also kann dann voll das soziale Netz abbilden.
Genau. Zum Beispiel bei Telefon zum Beispiel geht es, welche Anrufe, Datenverbindungen, SMS, an wen, wie lange, mit welcher Funkzelle.
Ja, genau.
Also okay. Bei Beginn des Gesprächs. Da war auch kurz das Thema, wie anonym sind anonyme Wertkarten. Also war gerade bei Pausengespräch. Und da haben sie gesagt, in Wirklichkeit ist es eigentlich eine anonyme Wertkarte gar nicht anonym, weil nämlich da, also wenn es notwendig ist, wird halt der erste Teilnehmer kontaktiert, mit dem du kommunizierst.
Und dann schließt es dann schon wieder zurück.
Also wenn es ein schweres Verbrechen handelt, dann natürlich ist der zum Mitarbeit gezwungen. Und Also ja. Man muss halt immer das soziale Netz...
Das verstehe ich das richtig? Wenn ich jetzt meine Kommunikation verschlüssel und angenommen, ich lese dir am Handy PGP-Meldungen vor, ne? Mhm. Dann ist das eigentlich wurscht, weil ja gar nicht der Inhalt mitprotokolliert wird, sondern die Verbindungsdaten. Sie wissen dann trotzdem, dass ich irgendwas mit dir ausgehackt habe.
Ganz genau, ja.
Ich kann jetzt also nur in verbrecherischer Absicht möglichst viele ÖVP-Politiker anrufen, um die irgendwie reinzuzahlen, wenn ich das System jetzt irgendwie fluchen will mit widersprüchlichen Daten.
Naja, ja, vielleicht.
Aber das wird auch ein eher.
Prinzipiell ist ja auch nicht jeder Provider zur Speicherung verpflichtet, sondern vor allem, weil es ja um diesen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geht im österreichischen Recht und man kann diesen Aufwand nicht jedem Provider aufbürden, vor allem nicht den kleinen. Und da wurde
das heißt, ich kann jetzt als Kunde zu einem kleinen Provider gehen und werde nicht aufgezeichnet?
Bei allen Kategorien, soweit ich das verstanden habe, geht es darum, dass die an diese. In Österreich gibt es die Regulierungsbehörde, die RTR, und da gibt es einen Schwellwert. Wenn man drüber ist, dann muss man diesen RTR-Beitrag zahlen. Also wenn man vom Umsatz über 277.000 Euro im Jahr ist, an aus Telekommunikationsdienstleistungen, aus öffentlichen Dienstleistungen, dann muss man diesen RTR-Beitrag zahlen. Und diesen selben Schwellwert, den haben sie auch hergenommen jetzt für diese Regelung, wer da reinfällt, der muss die Vorratsdatenspeicherung implementieren.
Das heißt aber im Umkehrschluss, dass es manche nicht müssen.
Genau, es gibt kleinere Mail-Provider oder kleinere Internet-Service-Provider, die nicht vorratsdatenspeicherpflichtig sind. Das war heute eine Frage, weil nämlich bei manchen ist so ein Graubereich, die kommen vielleicht nächstes Jahr in den Bereich und so weiter, und das war halt eher eine berechtigte Sorge von vielen Providern, die sind besonders die kleineren.
Da fällt dann noch einmal bei einer gewissen Grenze wieder mehr Kosten an.
Und dürfen die damit werben oder wäre das dann super kontraproduktiv, weil wenn einer sagt, ich bin klein, ich tue nicht Vorratsdaten speichern, vielleicht alle zu dem und er ist schon wieder groß.
Das glaube ich nicht, aber es war nämlich eine andere Frage. Da gibt es eine Verordnung, die Datenschutzverordnung, DSVO, die da als Beilage zu dem Gesetzänderung ist, da steht auch viel zu der Umsetzung. Und da drin steht auch, dass die RTR, diese Regulierungsbehörde, ist verpflichtet, die Daten an das Bundesrechenzentrum weiterzugeben, welche Provider da überhaupt reinfallen.
Ja.
Und eine Frage, also da war nämlich heute waren von allen, also von vielen Seiten, also vielen betroffenen Stellen, also nicht nur Provider, auch die RTR war auch dort. Und ihr erzählt, eine der häufigsten Fragen war, dürfen Sie diese Liste veröffentlichen? Wenn Sie da jetzt ans Bundesrechenzentrum zur Vorratsdatenspeicherung gemeldet haben.
Ja.
Und Sie haben gesagt, Sie wissen es nicht und Sie sind doch nicht die Stelle, die das entscheiden darf wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es das BMFIT, also zuständig. Aber die sind ursprünglich für die Telekommunikation in Österreich zuständig, also für das Fernmeldegesetz.
Okay.
Und wahrscheinlich müssten Sie das entscheiden, oder gibt es noch keinen rechtsverbindlichen Entscheid. Also das Sie veröffentlichen es mal nicht, haben Sie gesagt. Ja. Also Sie veröffentlichen mal nicht die Liste der Vorratsdatenpflichtigen Unternehmen, weil sie nicht wissen, ob das dürften. Verstehe ich auch. Das
ist also eine heikle Entscheidung. Ja.
Es sind viele Dinge noch nie entschieden worden rechtlich und es wird noch einige Dinge geben, die vielleicht dann erst in einem Verfahren, in einem konkreten noch entscheiden werden. Und das ist halt für manche Unternehmen dann so Unsicherheit gewesen, nur was bei einigen Punkten. Ja, aber zum Thema allgemein. Es war eine interessante Einführung, weil ich habe es nicht mehr so genau im Kopf gehabt. Vorratsdatenspeicherung, ich habe jetzt eine Zeitleiste gehabt, nicht zur Erinnerung. 2006 gab es die EU-Richtlinie.
Okay.
Und da drin ist gestanden, sie müssen die Staaten rasch umsetzen. Und da hat er 2007, im September, hätte in Österreich die Vorratsdatenspeicherung aktiv werden sollen.
Ich kann mich noch erinnern. Ja, da gab es schon mal den Moment.
Ja. Die großen Einwürfe und damals also wirklich, wirklich noch nicht gut durchdacht, also vor allem aus technischer und organisatorischer Sicht. Dann gab es grobe Einwürfe zu dem Gesetz und es ist dann auf Eis geschoben. Also, und da war also die Frage, ob Österreich verklagt wird, weil sie es nicht umsetzen und so weiter.
Das war dann nach dem Vorbild Deutschland, die haben es ja auch schon eingefroren gehabt, nämlich.
Und das wäre damals wirklich ein Schnellschuss gewesen, der wahrscheinlich in die Hose gegangen wäre. Und wurde dann nicht eingeführt. Und 2009, da ist eine Zeit lang vergangen nämlich.
Und 2009, sind versickern lassen.
Das war nämlich der Redner, der Herr Dr. Christoph Tschol, den wir nach kurz noch sagen, da hören wir den Namen nochmal, vom Boltzmann-Institut für Menschenrechte,
Um
sich erwarten darf, dass ja jetzt nicht gerade, also ein starker Vertreter der Grundrechte. Und sie wurden, also er war der Projektleiter dort, und sie wurden gefragt, also das Institut, ob sie, oder überlegt, ob sie den Entwurf oder einen möglichen Entwurf für diese Gesetzesänderungen abfassen könnten. Schwierige Situation, weil einerseits ein Gegner andererseits hat gesagt, wenn sie es nicht machen, macht es ja anders. Dann die Kritiker werfen ihnen vorne, die werden sich jetzt da als total, also die, das, sie haben von allen Seiten über den Schuss, ja, weil sie haben sowohl die Gegner als auch die Befürworter und man, die geht doch her dafür und so weiter.
Also sie haben sich ins Kreuzfeuer begeben damit.
Jedenfalls prinzipiell auch die ISPA und auch das Holzmann-Institut lehnen prinzipiell die Vorratsdatenspeicherung immer noch ab. Es ist nicht vereinbar mit den Grund, also zumindest es ist etwas, was die Grundrechte angreift und die beste Vorratsdatenspeicherung ist keine Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Aber wenn sie halt die Möglichkeit hatten, haben sie doch ausgearbeitet und diesen Entwurf, der kam dann halt später zur Begutachtung und bis, es hat dann gedauert bis Mai 2011, bis dann wirklich umgesetzt wurde, also bis dann quasi beschlossen wurde, dass es jetzt im April in Kraft tritt. Und es haben viele Dinge nicht überlebt, also den politischen Prozess. Also viele seiner Sachen, viele der Wünsche, die sie hier reingeschrieben haben, aber erstaunlicherweise auch sehr viele Dinge haben überlebt in dem Entwurf, die vielleicht sonst nicht drin gewesen wären.
Also sie konnten doch was bewegen in ihrer Position. Nicht,
sondern sie haben ein paar Dinge auch gesehen aus, da müssen wir ja wirklich kurz nachschlagen. Vor allem, dass der unbedingte richterliche Beschluss ist nicht mehr drin. Also es gibt es schon drinnen, aber es gibt sehr viele Ausnahmen. Ich weiß jetzt nicht genau, aber es gibt einige Ausnahmen, wo kein richterlicher Beschluss ist. Sie haben unbedingt vorgesehen, ob den Begriff der schweren Straftat, der kommt jetzt so auch nicht mehr vor, sondern jetzt steht drinnen Straftat, deren Schwere eine Anordnung nach Paragraphen 35.
Das ist ja beim Tierschutzparagraf oder bei diesem Tierparagraf.
Sie verweisen es auf einen anderen vielleicht und im Endeffekt läuft es dann auf etwas, wo die maximale Strafandrohung ein Jahr plus ist. Und das ist halt sehr bald schon mal was. Mhm. Ein Jahr ist, also die maximale Strafe ist ja leicht mal über ein Jahr.
Also sie haben deutlich die Grenze runtergesetzt.
Genau, dann Ausnahme vom Richtervorbehalt und für IP-Adressauskünfte gibt es überhaupt keine Strafdrohungsgrenzen. Das kann für jede Straftat herangezogen werden.
Moment, heißt das dann, dass du für Tauschbörsenbenutzung ausgeforscht werden kannst im Zivilrechtsverfahren?
Zivilrechtlich nicht. Es geht, Vorratsdaten sind nur für strafrechtliche Verfahren aushebbar, soweit ich das
mitbekomme. Ja, aber das ist ja der Knackpunkt, ob es die Content-Mafia jetzt schafft, über dieses Gesetz dann irgendwelche Tauschbörsler anzugreifen, ne? Und wenn es dann sagen kann, ja, das war eine Straftat und...
Wie gesagt, ich muss sagen, es ging hier zwar vor allem um die Vorratsdatenspeicherung, aber es wurde im Zuge dieser, oder es wird am 1. April im Zuge dieser Änderung nicht nur die Vorratsdaten eingeführt, sondern auch die bestehenden Auskunftspflichten überarbeitet. Mhm. Zum Teil zusammen, war strukturiert, zusammengefasst. Mhm. Es war sehr viel Juristisches heute und da sind viele Techniker rausgestiegen und haben das auch lautstark bekundet. Und... Oder haben wir mal gelacht? Ja oder nein? Und sie haben so gefahren. Aber es ist verständlich. Aber es gibt ja weiterhin noch Auskunftspflichten, die nicht die Vorratsdaten betreffen. Und ich könnte es jetzt nicht beantworten, aber ich nehme mal schon an, dass auch für zivilrechtliche Verfahren, aber ich weiß es ehrlich nicht.
Ja.
Wir bräuchten jemanden, der sich das mal anschaut, einen Juristen.
Ja, wir bräuchten einen Juristen.
Also und das waren die Bierbetaucherhörer, waren es Touristen.
Juristen.
Einen juristischen Tourist.
Genau, Tourist mit juristischer Ausbildung.
Einen Podcast-Juristen brauchen wir.
Einen Podcast-Tourist mit juristischem Hintergrund, der das auch in verständlicher Sprache erläutern kann.
Genau.
Juristisch für Techniker.
Ja. Bier trinkender Jurist gesucht.
Sehen wir kurz. Aber was der Herr Dr. Zschol auch begrüßt hat, was es ja vorher gab, war ein ziemlicher Wildwuchs an Maßnahmen, die man oft, also an die bestehenden Datenauskünften zugreift. Mhm. Das geht über Fax, über E-Mail, über Anruf. Dann haben wir einen Betroffenen erzählt, da sind einmal drei Polizisten bei ihm gestanden. Einer von der, also einer Kategorie Unix, einer Kategorie Windows und einer Kategorie Bewaffnung. Und wie er einen Ausweis verlangt hat, haben sie gedroht, sie nehmen ihn mit. Nein, aber das war, ich habe sechs, die Polizeikräfte, also das war, also das ist ein negativer Einzelfall. In der Regel haben die Auskunft, also die sind verpflichtet, sich aufzuweisen, wenn sie kommen. Okay. Aber es gab bisher, das war jetzt mal eine Anekdote, die nicht stellvertretend ist, aber sie haben bisher halt verschiedenste Verfahren gehabt und in Zukunft wird das, es war ein Ziel halt auch vom Boltzmann-Institut, das sicherer zu gestalten, auch technisch sicherer zu gestalten und auch so, dass sie die Umsetzung auch schon einschränkt, die Art, was passieren kann. Und das Ganze wird zukünftig so umgesetzt, ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, die Datendurchlaufstelle wurde geschaffen.
Nein, habe ich noch nicht gehört.
Das Ganze ist so gedacht. Ursprünglich hat es geheißen, also verschlüsselt und so, steht irgendwo im Gesetzestext oder in der ersten Umsetzung, also war schon eine Grundvoraussetzung. Mhm. Ursprünglich ging es darum, dass die Leute halt direkt die Provider kontaktieren, was ja dann auch wieder schwierig ist mit Authentifizierung und dergleichen. Und jetzt ist das Bundesrechenzentrum hat. Also das TU, die TU Wien, vom INSO-Institut, die haben einen Prototypen gebaut und ich glaube, umsetzen tut es das Bundesrechenzentrum und ich weiß nicht, ob das nicht genau dann ein großer Teil von dem Prototypen ist oder ob das so ist nicht ganz klar rauskommen kann.
Ja.
Eine zentrale Stelle, wo die Sicherheitsbehörden ihre Anfragen einkippen, hier so ein Mailbox-System. Jede Nachricht wird verschlüsselt mit dem, mit dem Public Key des Empfängers, wie man es auch von BGP kennt. Die Datendurchlaufstelle verständigt dann den per E-Mail, heißt, hol deine Nachrichten ab, der muss dann abholen. Und also der Auskunftspflichtige, also der Provider, holt die Nachricht raus und schickt die Daten dann auch über diesen Weg zurück. Das Interessante dabei ist, die Verschlüsselung erfolgt von Sender-Empfänger, also mit den Private Keys des Empfängers, und dann noch eine Transportverschlüsselung. Das heißt, die Daten, die Betreiber der Datendurchlaufstelle können den Inhalt der Nachrichten nicht sehen.
Selbst wenn sie wollen.
Selbst wenn sie wollten. Der Betreiber ist das Bundesrechenzentrum. Du hast dann Zugriff über so ein eigenes Portal, nehme ich an.
Also sie schützen sich selbst eigentlich.
Genau, stimmt, sie haben keinen Einfluss drauf. Ja. Und es sind ziemlich viele Protokollierungspflichten auch im Gesetz vorgesehen. Also die Datendurchlaufstelle protokolliert alles, obwohl sie halt nicht die Inhalte protokollieren kann, aber wer wann wohin was geschickt hat. Und jedes Unternehmen ist noch verpflichtet zu protokollieren. Und da war es auch noch negativ angemerkt an einzelne Anfragen bei Gefahrenverzug, also im Rahmen vom Sicherheitspolizeigesetz, das ist eine der möglichen gesetzlichen Grundlagen, wo Abfragen folgen können, da muss es nicht über die Datenunterstelle gehen, da kann man auch weiterhin per Fax oder Anruf, oder per Anruf nicht, glaube ich, aber per Fax.
Okay, ganz direkt.
Das wird dann nicht erfasst in der Statistik. Und die ISPA und ihre Mitglieder haben sich freiwillig darauf geeinigt, dass sie halten ihre Mitglieder dazu an, dass die dann, wenn so eine Anfrage per Fax kam, eine dringliche Anfrage, dass sie dann trotzdem in die Datendurchlaufstelle, also sie müssen sie per Fax schnell beantworten, was sie dann trotzdem dort auch noch reinlegen, weil das wird erfasst.
Und damit es ein einheitlich konsistentes Protokoll dann ergibt.
Er hat auch gemeint, Joel, dass es, wir sind gegen die Vorsatzspeicherung, die ISPA ist auch dagegen, aber es gibt keine Zahlen dazu und jetzt wollen wir ein Zahlenmaterial schaffen. Jetzt, also sie, jetzt, also wenn wirklich das alles so umgesetzt wird, wie ich es verstanden habe, da sollte man im Optimalfall wirklich in einem Jahr oder in einem halben Jahr Zahlen sehen, wie oft das passiert, was da genau passiert und dann vielleicht auch, dann kann man nämlich wirklich Studien darüber stellen. Also, hilft das was, hilft das nichts, welche Maßnahmen helfen ja.
Und im Optimalfall sieht man auch schon so, wenn du so ein Instrument hast, kannst du nachher einen Haufen Studien machen, dass das missbraucht wird und dass da viel schwarz gemacht wird, also unoffiziell, und dass das gar keinen nachweisbaren Effekt hat. Da wird sich kein Politiker hinstellen und sagen, ja, wir tun das jetzt den Terroristen und den Bürgerrechtlern zuliebe, diese Maßnahme jetzt wieder zurücknehmen, weil die hat es gar nicht gebracht, die bleibt dann einfach,
wenn es einmal da ist.
Genau,
wenn
du das Atomkraftwerk einmal einschaltest, ne, dann strahlt es einmal.
Das ist dann sehr viel gleich zum weiter ausführen. Also wie gesagt, der Grundentwurf, also die erste geschriebene, mit dem sich wirklich da lange beschäftigt, die Projektgruppe vom Holzmann-Institut für Menschenrechte. Und dann während der Veranstaltung, das war so lustig, kam dann noch eine E-Mail und das, also ich bin bei dem AK-Vorrat, haben wir jetzt bei der Mailingliste eingetragen und von dieser Mailingliste kam dann diese Ankündigung der Pressekonferenz.
Ja.
Und da ist auch bei der Pressekonferenz der Dr. Christoph Zschol dort dabei.
Der selber,
also er ist auch selber dabei. Der den ersten Entwurf, wie gesagt, das ist ja nicht sein, im Gesetz gegossen, wieder nicht sein Entwurf, sondern der stark adaptierte Entwurf.
Ja, genau, das, was durchgegangen
aber ist. Aber er selber ist noch immer der Meinung, dass es die Grundrechte zu sehr verletzt. Und am Freitag,
Freitag um 10 Uhr im Parlament.
Im Parlament, ist im Medienzentrum, wird es oft, es wird dann eben, man muss es vielleicht nicht unbedingt hingehen, aber man wird es auf jeden Fall heute in der Pause, wenn man gesagt, schauen Sie am 1. April in die Zeitungen.
Aber ich nehme an, es wäre schon gut, also auch wenn man zahlreich hingeht und sich leisten kann, einfach um da schon mal für die Presse Fotografen Stimmung zu machen.
Also es wird auf jeden Fall auch jetzt beeinsprucht werden.
Okay. Und die machen eine offizielle Verfassungsklage jetzt schon?
Oder? Das habe ich jetzt nicht so ganz, also ich glaube,
ob das verfassungsmäßig ist überhaupt.
Ich muss ehrlich sagen, das haben wir jetzt nur kurz in der Mail gesehen. Mir ist es sehr lustig gefunden, also sehr zwar sehr gut, sehr interessantes symbolisches Zeichen, weil ich so dort.
Und ist von der Demonstration am Samstag auch schon was geredet worden auf der WKO-Veranstaltung?
Also, das nicht, das war dann, es ist dann sehr viel auch in die Belange der Provider abgegeben. Vor allem, die haben sehr viele Fragen gehabt, sind sie pflichtig oder nicht, aber die Frage, weil das ist nämlich auch nicht ganz klar, ob reine E-Mail-Provider überhaupt speicherpflichtig sind. Und das nur wenn sie Datenübertragung im Sinne des Blablabla durchführen, da ist die Diskussion aufgekommen, was ist eine E-Mail ohne Datenübertragung? Gibt es sowas? Ja, und das waren aber Juristen, die vorne waren. Also es war ganz so schwierig. Es gibt noch viele unklare Stellen. Und
was mir da spontan einfällt, sind diese Funkfeuertypen, die jetzt irgendwie selber irgendein Netzwerk aufbauen. Zum Teil machen die das auch vereinsbasiert oder sind so pseudokommerziell oder nicht oder schließen sich zusammen in solche Vereine und mit so WLAN-Knoten. Sind die dann auch wieder ein Provider? Muss der jetzt plötzlich da mitmachen oder wird das plötzlich das neue Darknet?
Was ist zum Beispiel, ist, dass es nur öffentliche Provider betrifft. Zum Beispiel der prominenteste nicht öffentliche Provider in Österreich ist das AKUNET. Alle Wiener Studentenheime und alle österreichischen Studentenheime, alle Unis hängen am Akkunet, das ist ja auch ein Provider, aber der ist kein öffentlicher Provider, der unterliegt nicht dieser Speicherpflicht.
Okay.
Und bei, was auch nicht der Pflicht unterliegt, ist zum Beispiel die Speicherung von privaten IP-Adressen, von, wenn jetzt irgendein Provider Information, also NAT macht, dann muss man diese NAT-Daten werden auch nicht gespeichert.
Ist man nicht verpflichtet.
Genau, wenn dann eine Auskunftsanfrage kommt, dann kann man sagen, ich habe die Daten nicht. Die wurden nicht gespeichert, die müssen nicht gespeichert werden. Und bei Funkfeuer...
Was mir jetzt auffällt bei dem Ganzen, was du sagst, muss nicht missen, es schützt mich als Kunde niemand davor, dass der das trotzdem tut. Und, aus Gutwill oder sonstigem Willen heraus gleich einmal weiterleitet.
Zum Beispiel, bei Auskunft dann muss was vorhanden ist, auch schon jetzt. Also Lisa, das muss unterscheiden, aufgrund welcher, um welches Gesetz es gerade geht, aufgrund dessen die Polizei zum Provider geht. Also wenn es da geht, man eine Führung, Gefahrenverzug und so weiter, also ich, wie gesagt, wir brauchen einen Juristen, der es genau aufschlüsselt, die verschiedenen, es gibt drei, vier verschiedene große Punkte, aufgrund derer man anfragen kann. Aber wenn, also grundsätzlich können auch jetzt schon Daten abgefragt werden, die für die betriebliche, also für den Betrieb wichtig gespeichert werden, also gespeichert werden dürften. Und da war auch die Frage, die müssen ja dann mal weggeworfen werden, wenn man es nicht mehr braucht für die Abrechnung, für die Einspruch, für den Rechnungseinspruch und so weiter. Ob man die dann jetzt nach dem 1. April, am 2. April habe ich noch Daten von letzten Monat, Rechnungsdaten, die ich jetzt nochmal weggeworfen hätte, dann muss er die schon, auch wenn sie schon aus dem März sind, muss er die dann noch schon überführen in die Vorratsdaten. Und für die Betriebe ist es zum Teil sehr komplex und kompliziert, wie man das am besten macht, weil es gibt Betriebsdaten, die gehen dann über in Vorratsdaten, weil sie sind für die Rechnungslegung wichtig und danach sind sie nicht mehr wichtig. Und du musst die entweder in deiner Datenhaltung mit einem Flag markieren oder bei eurem eigenen Vortrag über die technischen möglichen Umsetzungen, wie das große Provider machen. Zum Teil, die einen kopieren sie in eine separate Datenbank, oder das wird dann doppelte Kosten und so weiter. Und das wird
ich brauche noch wieder Hardware oder Anstelle oder Dinge.
Es waren ein paar so Fragen, und was wird vom Kostenersatz gedeckt und was nicht. Und für die Provider waren es essentielle Fragen, es dürfen auch natürlich darum viel Geld geht bei den Größeren und so, was die da investieren müssen. Aber was ich. Ich gleite das ab, ich könnte, wie gesagt, das war heute
mehr. Kannst du sonst vielleicht deinen emotionalen Eindruck von dem Ganzen zusammenfassen?
Ja, wie waren die Besucher dieses
Es waren zum Teil Anzugträger und so, natürlich auch von den größeren Providern.
Es war ja kein öffentlicher Vortrag, keine öffentliche Vortragsreihe, oder?
Die Einladung hat nur an WKO-Mitglieder der Fachgruppe UBIT, für die IT- und Unternehmensberatung, und an die Mitglieder der ISPA, der Internet Service Provider. Also ich kam hin durch... Ich bin nur Mitglied der
UBIT. Also eigentlich nur eine Insider-Veranstaltung.
Genau, ja, und ich glaube, man konnte sich gegen ein Entgelt auch als extern anmelden, aber ich nehme an, es waren nur Leute von diesem Bereich dort. Sie haben auch gesagt, sie haben vorher kurz erhoben, also im Vorfeld von den Anmeldungen, rund ein Drittel waren Unternehmen, die nicht selber davon betroffen sind, also weil sie zu klein sind oder halt nicht aus der Branche. Und zwei Drittel waren wirklich von Providern und Telcos, die halt betroffen sind. Und sehr viele, also nicht Anzugträger, also was gesehen, viele Leute mit Laptops und auch Linux-Laptops.
Die sich einfach für die Thematik interessiert haben.
Und vor allem am Schluss jetzt, wie dann, dann ist die Diskussion emotionaler geworden auch. Da waren dann nur noch Vorträge von der RTR und vom Bundesministerium für Justiz. Die haben zwar eine Juristin. Und der Unmut ist, also die Ablehnung von Provider ist allein schon aus wirtschaftlicher Sicht da. Und man hat auch gemerkt, sehr, dass viel persönliche Stimmung gegen das Ganze. Also die haben sich da mit einer klaren Ablehnung betrachtet. Also aber die ISPA selber ist ja auch also nicht befürwortet. Also irgendwie waren da der ganze Raum, wir müssen damit umgehen.
Also es war kein Befürworter da eigentlich.
Naja, sonst waren die von den Sicherheitsbehörden, die haben nur einen Namen gemerkt, der Österreicher und der Zweite, die haben nur kurz einen Vortrag gehalten, wie heute sind, also was sich ändern wird zu jetzt, wie die Formulare neu ausschauen werden, die kommen und dergleichen, und sie haben auch, aber sich auch mehrmals verteidigt, dass sie die Gesetze nicht machen, sie müssen es nur umsetzen. Aber irgendwie sind dann doch so die bösen Buben da gestanden. Also so quasi jeder hat, man hat doch gemerkt, dass man auch sieht, weil sie irgendwie ablehnend gegenüber gestanden sind, weil sie sind jetzt die andere Seite, die sie jetzt gehört, obwohl sie sicher auch nichts dafür können. Die haben die Vorratsdatenspeicherung nicht eingeführt, aber.
Na klar, wer da ist.
Aber zu der Durchlaufstelle haben wir noch kurz von der FNATU den Thema auch gesehen, wie das aussehen wird. Das ist eine Webplattform, wo du dann deinen Private Key hochlädst.
Ja, haben wir schon was sehen können?
Das ist alles schon fertig, ein Bull, die haben schon einen Test drin.
Ja, die ist immer schon gesessen und hat brav Ajax gecodet und
das hingibt. Ja, es ist wirklich sehr schön mit Ajax gemacht, mit Drag and Drop kannst du Sachen draufziehen. Dann in der eigenen Datenschutzverordnung ist das Dateiformat ist CSV. Sie wollten es bewusst schlicht halten und keinen Webservice und so ähnliches bereitstellen. Das war nämlich auch ein Einwand vom Boltzmann-Institut, dass es gibt ja schon einen Standard, einen ETSI-Standard, der sich auf solche Zwecke spezialisiert, aber der ist so, so wie ich es verstanden habe, der ist da so mächtig und so umfangreich, das der wird das einfach technisch schon so viel mehr ermöglichen und man möchte es so getrennt wie möglich machen, Systeme. Also nicht der automatischen Zugriff, weil das ganz andere Extrem wäre ja das, dass alle Provider von sich aus die Daten gleich hinschicken ins Rechenzentrum und die dort selber Data Mining machen und keine Ahnung. Ich meine, da würde man dann erst sehen, was das wirklich bedeutet.
Also das heißt, immer noch die Hemmschwelle drin, jemand, der so eine Anfrage stellt, muss zumindest seine Anfrage in CSV-Daten abspeichern können. Ja,
das,
dann kriegst du die ärgsten.
Das geht eh sehr leicht mit der Oberfläche und so,
aber die interne Wartbarkeit
und prinzipiell ist es immer noch, die Daten liegen nicht direkt dort, das ist nicht automatisiert, das muss ein Mensch bearbeiten. Auf der Provider-Seite muss es nämlich, genau, es ist auch noch immer die Möglichkeit, auch wenn das jetzt gesichert ist, die Möglichkeit des Missbrauchs innerhalb der Provider. Stell dir vor, ein Techniker geht hin auf die Schnittstelle. Und da steht auch im Gesetz drin, es muss das Vier-Augen-Prinzip umgesetzt werden. Also wenn im Provider jemand, also es kommt eine Anfrage, müssen das nicht in Echtzeit, weil zum Beispiel, wenn der gar nicht da ist, aber es muss in Zeit nah dann mit Vier-Augen-Prinzip verifiziert werden und bestätigt werden, dass es zwei Leute
bestätigt haben.
Aber man, das sind ja, da merkt man halt, dass der Einfluss vom Boltzmann-Institut, dass die versucht haben, zumindest auf der Ebene das möglichst sicher zu gestalten, wo man es nie ganz sicher kriegen wird. Aber Menschen machen Fehler, Menschen gibt auch immer welche, die das missbrauchen.
Ja.
Aber zumindest ist dieser Versuch da gewesen. Das wurde mal schon rausgeklungen. Ich will es jetzt nicht da befürworten, das Ganze.
Ja. Also was aber das die ganze Zeit einfällt, ist, wenn wir heute so Geschichtsbücher lesen über die Zeit nach 1848, mit Metternich, wo die Ösis damals haben nicht einmal irgendein Musikbuch veröffentlichen können oder ein Kochbuch, ohne dass da irgendeine zentrale Zensurbehörde geschaut hat, ob das eh genehm ist und so. Die haben sogar Musikteile rauszensiert, wenn es zu sehr nach Marcel Lesz gelungen hat.
Ja.
Und jetzt denkt man ja, wir die großen aufgeklärten Liberalen, was passiert in einer Demokratie? Wir bauen uns praktisch selber so eine Riesenbehörde, die praktisch alle Kommunikation einmal sammelt
und dann, was vor allem auch
rauskommt, aber das ist ja dann der logische nächste Schritt.
Ja, was vor allem auch rauskommt, ist, wie komplex die Materie ist und wie viele offene Fragen es da gibt. Ich meine, da spielt Recht und Technik zusammen, was eh immer schon so noch nicht ausdefiniert ist, generell schon ein schwieriges Thema. Und ja, viele Fragen auf allen Seiten. Und
vor allem die viele Provider, also sie haben das Bundesrechenzentrum, hat dann auch im Vordergrund, die es ja umsetzen, also den Server betreiben, über diese Datendurchlaufstelle, DNS, die haben begonnen, verschiedenen Tranchen die Provider zu kontaktieren, weil die Provider müssen sich ja diesen Private Key holen, also generieren halt, und dann musst du mit Reisepass hingehen und sich ausweisen oder mit Anwalt und Vertretung und Vollmacht, und manche Provider sind ja nicht aus Wien, sondern irgendwo aus Salzburg, und die müssten jetzt eigentlich jetzt alle bis erst noch ein bisschen haben, und das zeigt sich ab, dass das bis erst noch ein bisschen nicht alle haben werden oder schaffen werden, und manche, also das es ist einfach
erster April ist illusorisch.
Ja. Also es ist, die Großen haben sich schon länger damit beschäftigt und die waren auch an dem Prozess viel mehr beteiligt. Heute waren halt auch einige kleinere ISPs da, die halt erzählt haben, aus ihrer Sicht einfach viele Unsicherheiten, sie auch gar nicht wissen, was da, zum Beispiel war die Frage, darf ich jetzt fix alles beauskunften, was da kommt, oder bin ich noch verpflichtet, das zu prüfen? Und eigentlich sind sie schon verpflichtet. Das ist auch, woher, wenn nämlich da hat die Juristin halt
gesagt, ich stelle mir gerade den Dialog vor, wie irgendein kleiner Provider irgendein Dorfpolizist sagt, dürfen Sie denn das?
Nein, es geht jetzt nur mal schriftlich über die Daten durchaufstellen in dem Formular. Das ist alles so ähnlich.
Ja, über
die Vorstellung, so wie das, wie bisher schon keiner das Finanzonline alles so gesichert mit Bürgerkarte und weiß nicht. Und
aber ich meine, die haben sie nicht eh dadurch, dass die Anfrage dann auch verschlüsselt ist?
Ja, die Anfrage ist noch verschlüsselt, auch Authentifizierung ist noch extra, dann der Zugriff ist nur auf die IP-Adressen beschränkt, die erlaubt sind und so, also das Webservice wird sicher gut abgesichert. Aber die Frage, zum Beispiel, wenn da drin ist, dann nur noch ein PDF, also dabei in der Anfrage, wo dann es gibt verschiedene Grundlagen. Bei manchen Grundlagen muss die Straftat drinnen stehen, bei einem anderen Strafprozessort und Paragraph sowieso, oder bei Sicherheitspolizei sowieso, muss es nicht drinstehen. Dann die Erlaubnis, den Betroffenen zu informieren, ist, glaube ich, nur bei Notrufen. Also es gibt auch ein Gesetz, dass Notrufbehörden dürfen ja auf die Daten zugreifen, wenn sie
also damit ein Standort
feststellen. Standortmittel zum Beispiel. Da müssen die Betroffenen aber dann per SMS informiert werden. Und es gibt noch andere Fälle, wo das dürfen, dann dürfen das frühestens 48 Stunden nach der Anfrage, aber spätestens 30 Tage müssen sie informiert werden. Aber es gibt auch Fälle, wo das nicht der Fall ist, wo das nicht sein, also einige Fälle, wo das nicht der Fall ist, wo man nicht informiert werden darf. Aber wie gesagt, das war einfach für die heutige Veranstaltung, diese ganzen rechtlichen Details, wann man informiert wird und wann nicht und so weiter, weil das war auch nicht der Fokus, das war eine technische Veranstaltung, aber war sicher interessant noch. Aber man wird nicht immer informiert, wenn jetzt auf deine Vorsachen zugegriffen werden. Und zum Thema Größenordnung, es war dann eher so ein Pausengespräch, so ein bisschen interessant, da war ein Mensch von einem großen Wissen-Provider auch da und der hat erzählt, also welcher Größenordnung sich sowas bewegt, also aus jetziger Erfahrung, das sind zig Anfragen pro Tag. Und er hat gesagt, das ist ja so, dann, es gibt auch einen Anfragetyp, nämlich wo der Anfrage, der Query-Parameter die Zell-ID ist. Und da war eine Zwischenfrage des Publikums, heißt das, die schicke ich hin und dann bekomme ich alle eingebuchten Mobilfunke Geld aus der Zelle? Und die Antwort war, ja.
Ja, das ist so. Das heißt, ich kann sofort wissen, wer bei einer Demo war.
Allerdings technische Einschränkungen, das war auch ein gutes Detail, wusste ich nicht.
Okay.
Die ist technisch, geht das nicht, wenn kein Funkverkehr in dieser Zelle bestand. Die Handys melden sich nur an, aber das wird nicht protokolliert. Dann machen die
Zellen. Sie müssen nicht telefonieren.
Du musst da einmal SMS gekriegt haben, angerufen haben, in dieser Zelle, dann bist du in dieser Zelle vermerkt, zumindest bei T-Mobile, weil es war Vortrag von T-Mobile,
der dazu. Das heißt, mit Flugmodus wärst du prinzipiell safe.
So, oder
generell, ja.
Aber zum Beispiel, ich glaube, also nicht Ärzte sind.
Wobei, das ist auch wurscht, weil wenn du jetzt auf einer Demonstration bist und du suchst, wenn du es zwangsläufig einmal telefonieren, bis man sich gefunden
hat. Also praktisch gesehen.
Das heißt, du brauchst wirklich nur sagen, okay, Demonstration Heldenplatz, gibt es mir die Zelle und ich weiß wirklich genau, wer geht da demonstrieren. Ne?
Was dann auch war, ist zum Beispiel, wenn, was auch jetzt schon gefallen ist, wenn bei, ich weiß jetzt nicht, bei welchen Straftaten, aber dass so Anfragen in der Form kommen, zum Beispiel ein Verdächtiger hat sich von Wiener Neustadt nach Wien auf der Strecke bewegt, in der und der Zeit, bitte die Liste aller möglicher Funkzellen, die auf der Strecke in Reichweite sein könnten, und dann in diesem Zeitrahmen bitte alle Handydaten, die da drin waren. Und das sind dann mehrere 10.000. Und
das ist Südostangente,
kannst du. Ich möchte jetzt nicht sagen, welcher Provider es war, aber der hat das erzählt, das kommt schon mal vor, dass dann 10.000 Datensätze übermittelt werden.
Und das sind schon viel zu viele Informationen eigentlich für das, was Sie rausholen möchten.
Was auch nicht gibt, was ja auf Provider-Seite gibt, so klare Regelungen, was gespeichert werden darf, wie lange maximal und so weiter. Und nach diesen 6 Monaten muss es ja, glaube ich, gibt es auch so, wann es entfernt werden. Es gibt sicher Backups und so weiter, bis der Artikel weg ist. Aber was nicht klar ist, was passiert mit den Daten, die mal übermittelt wurden, wann die gelöscht werden. So, die Frage kommt mir jetzt eigentlich, die hätten wir stellen können. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Wenn zum Beispiel auch 10.000 Unbeteiligte da mit übertragen wurden.
Das Problem hast du in Österreich immer wieder zum Beispiel, dass Polizisten sich so privat am Laptop irgendwelche Verdachtsfälle aufgeschrieben haben. Und das ist dann praktisch ein privater Akt. Und den wirst du überhaupt nicht mehr los. Den vererbt er dann seinem Nachfolger. Das heißt, er kann ein ganzes Dorf terrorisieren, indem er einfach Sachen generationenweise aufschreibt. Und das kommt auch vor. Ne?
Weil es immer wieder gesagt wurde heute, die Sicherheitsbehörden sind ja per se nicht böse, da haben wir keine bösen Absichten. Aber was beim Burgertrofer sein Gespräch mit dem Konrad Lachmeier war, der Rechtsstaat ist dazu da eigentlich, weil Menschen nicht perfekt sind. Und es wird, wenn es Möglichkeiten gibt, es gibt sicher die 99% der Polizisten, die gute Arbeit leisten und korrekt arbeiten, aber da gibt es genau einen, der das nicht macht und vermissbar findet sind oder irgendwas vertuscht oder keine Ahnung.
Die Gelegenheit schafft
hier. Man schaut nur an, was passiert. Ja,
und ich habe jetzt eigentlich nicht Angst vor der Polizei, sondern ich habe Angst vor der Regierung, weil die greift ja durch. Die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden bei uns und das sieht man beim Wahlhochprozess super. Die ist politisch natürlich abhängig. Ne? Wenn der dort das Sagen hat, sagt, grabt mal alles aus, was ihr denn findet, dann wird das auch irgendwie gemacht.
Aber bis zum 1. April jedenfalls werden sie es nicht komplett umsetzen. Gibt es da wirklich dann eine Letztfrist irgendwie?
Es ist offiziell umgesetzt am 1. April. Die Datenanlaufstelle wird auch, da gab es dann eh so Einwürfe. Sie haben immer gesagt, ja, wir wissen, es ist ein knapper Zeitplan.
Und das bitte, ist die einzige Aussage.
Weil es wird jetzt so sein, also in der Praxis wird es jetzt so aussehen, dass dann einige Sachen nicht, ich meine, für Betroffene ist das vielleicht gut, weil dann mache ich Daten nicht beauskunftet werden können. Weil nämlich ab 1. April darf man nur mehr nach dem neuen Gesetzeslage beauskunften. Das heißt, also, was früher per Fax ging und jetzt im neuen Gesetz nicht mehr geht per Fax, sondern nur mehr bei Datenanlaufstellen, dann geht es halt nicht mehr. Und was noch eine Frage war, dass die Dinge, die man nur mehr per dieser Datenanlaufstelle beauskunften darf, was machen die Leute, die kleinen Provider, die dann nicht reinfallen in die Schweinepflicht? So ja. Sachen wie Stammdaten müssen sie trotzdem beauskunften, wenn sie...
Genau, aus den bisherigen Gesetzen.
Genau, und wenn es da um Daten geht, die normal sind, nur für die DLS vorgesehen sind, wie sie die jetzt beauskunften sollen, wenn sie ja nicht in der Datendurchstelle sind. Und da also adäquate Sicherheitsmechanismen wie PGP-Key, die dann telefonisch bestätigt werden, oder die klassische Turnschuh-Variante. Das ist wirklich so gestaut auf der Folie.
Die Turnschuh-Variante.
Das heißt, der Beamter kommt halt in den Turnschuh, weist sich aus, muss sich herausweisen und dann hat dann die Daten auf verschlüsselt mit getrennten Datenträgern den Schlüssel und dann mitnehmen. Oder auf Papier den Schlüssel. Ja, exakt, aber die Sicherheitsbehörden werden Ihnen dankbar wahrscheinlich, wenn das nicht auf Papier aussieht. Im BGP ausdrücken.
Hier bitte.
Und hier auf der CD sind die Daten.
Na super, John.
Also es war ein, wie gesagt, man könnte, wenn ich es nochmal durchschauen würde, würden noch 1000 Dinge einfallen.
Okay. Aber es war viele Informationen, wie lange hatten das gedauert?
Es war von 13 Uhr bis, gedacht was ich bis 17.45 Uhr, aber wie ich gegangen bin, ist noch weitergelaufen, Diskussion, aber da war es so
nicht. Das heißt, du hast das Buffet versäumt, jetzt extra
wieder Podcast. Nein, inzwischen war ich schon ein Buffet. Es gab zwei Pausen.
Dann. Ist das der Hauptinformationskanal für die Internetprovider oder wird das dann noch irgendwie auf anderen Sachen?
Na, das ist eigentlich, die ISPA ist der Hauptansprechpartner für die Provider und diese ISPA Academy, also, die haben sie auch andere Vortragsserien zum Thema Spam oder sonst was, wo die Provider sich quasi, vor allem kleine Provider, sich Know-how halt von ihrer Interessensvertretung von der ISPA halt holen können. Und da hat die ISPA ganz konkret versucht, das mitzumachen. Als Kleinprovider bist du eigentlich verpflichtet, dich selber zu informieren, also rechtlich. Du bist verpflichtet, du musst schauen, bin ich verpflichtet oder nicht und so, ja. Du musst es umsetzen.
Ja, und was passiert, wenn man es versemmelt, wenn man es einfach technisch
da nicht zusammenbringt? Gibt es auch. Einmal, es gibt eine Verordnung bei Unterlassung, dass, also wenn jetzt die Polizei kommt und möchte, ist der Meinung, diese Daten müssten da sein, weil die müssten da gesetzlich gespeichert werden und du sagst, die habt ihr nicht, ja. Dann können sie selber nichts machen, weil das ist so, sie können das nicht, sie können es dann anzeigen beim BMVIT, Verkehr, Innovation und Technologie, die sind da für das Verkehr, für das Fernmeldewesen zuständig und die können dann ein Verwaltungsverfahren einleiten, glaube ich. Und dann korrigiere mich bitte, liebe Hörer, falls ich da juristischen Blödsinn verzapfe, aber und bei zum Beispiel die Frage, ob jemand pflichtig ist oder nicht, kann man momentan nicht per Bescheid klären, das wird auch nicht per Bescheid geklärt, steht auch nirgends drinnen, sondern das könnte man nur über so ein Verfahren ausbaldobern lassen. Also man müsste jetzt einmal darauf ankommen lassen und dann schauen. Das
ist beim was passiert jetzt? Die
Frage, ob es noch reinfallen
wird. Wenn ich das richtig verstehe, kriegen die Daten dann aber erst recht nicht. Nur der Provider hat dann Schwierigkeiten mit einer Lizenz.
Also ja, wenn ich
gebiere jetzt gerade die Idee des pulsierenden Internetproviders, der bis zur nächsten Anfrage existiert, dann geordnet pleite geht und wie eine Phönix sich neu entsteht, aber sein Leben lang unter verschiedenen Namen nie eine Auskunft erteilt.
Das weiß ich nicht. So,
aber es gibt ja in der Baubranche gibt es das ja. Ne? Das
so,
ist ein sicher Zulieferer, Subfirma, da weiß man, die wird das, den Bauauftrag nicht überleben.
Aber ja, es gibt auf jeden Fall genug kleine Provider, die dem zum Beispiel nicht unterliegen. Also das, oder SMS, wenn ich so jetzt ein SMS mit dieser, wie schon früher erwähnt, die WhatsApp-App, wenn du dir was schreibst, ja,
richtig, genau.
Da wird natürlich gar nichts gespeichert zu der SMS. Das ist eine Datenverbindung, es wird einmal die Datenverbindung protokolliert, die IP-Adresse und den Namen,
dass aber das läuft ja auch noch von dir zu
WhatsApp-Server. Aber der Inhalt der Internetverbindung wird ja nicht protokolliert. Nur wann du ins Internet eingestiegen bist, welche IP-Adresse du hattest, wer du bist, wie lange du online warst. Aber ob ich in dieser Zeit online 700 WhatsApp-Nachrichten an meinen Freundeskreis geschickt habe oder 700 SMS, macht einen riesen Unterschied. 700 SMS werden alle protokolliert, 700 WhatsApp-Nachrichten oder von mir ist auch dieses iMessage-Ding vom iPhone. Kann man ja auch aus dem entweder was oder was von iPhone zu iPhone online schicken. Das Online wird nicht protokolliert. Oder wenn ich telefoniere über Skype auf meinem Handy, wird es nicht von den Behörden erfasst.
Das heißt, ein weiteres Todesurteil für diese SMS-Dienste, die jetzt schon angeklagt sind.
Haben aber angegeben, dass sie schon Skype abhören können.
Also abhören ist natürlich was anderes. Wenn sie eine
Abhörung haben,
also jetzt mit Vorratsdaten, also ich spreche jetzt von Vorratsdaten. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass du jetzt Gefahrenverzug, Schwerstverbrechen und so weiter und oder wenn die irgendwas, also ich weiß jetzt nicht, in welchen Fällen man abhören kann. Abhören
genau,
gab es schon früher,
ja, das
jetzt auch, kann man dann noch weiterhin natürlich. Aber zumindest SMS werden ja prinzipiell die Daten gespeichert, wann du mit wem. Was nicht, aber zumindest wann mit wem. Und kann man schon zumindest sozial, also ein Netz aufspannen, ein soziales Netz, mit dem du kommunizierst.
Ja. Es wird Zeit, dass man mit diesem Near-Field-Communication-Ding so eine...
da muss man echt daneben stehen.
Die machen wir beim Stille Post spielen. Ne?
Menschenkette, einer geht weiter.
Ja, na super, danke, Johnny. Sehr, sehr coole Reportage.
Jede Menge Info, ja. Das wird uns die nächsten Wochen...
Bin gespannt, wie es dann jetzt weitergeht mit der Beschwerde und so weiter. Und das, vor allem, ich habe das nicht gewusst, dass, dass der Christoph Tschol da auch dabei ist und dass der eigentlich der...
Ja, wie das gelaufen ist, die Rolle von ihm. Ja. Und so, ja, das ist sehr interessant.
Also rufen wir an dieser Stelle vielleicht nochmal auf zur Demo am Samstag.
Demo am Samstag, 14 Uhr, Heldenplatz. Nein, der Start ist, glaube ich, beim...
Heldenplatz habe ich vorher vergessen.
Ich glaube, der Start ist bei Marienstraße, oder? Und es geht Richtung
Heldenplatz. Direkt von meiner Wohnung startet.
Bitte nicht
irreführen lassen, oder?
Nicht irreführen lassen, liebe Hörer. Wir schicken uns. Ja. In Wirklichkeit sind wir nämlich vor, es hat
speichert. 31. März, Demonstration, 14 bis 17 Uhr, Wien, Heldenplatz. Kann natürlich sein, dass die sich woanders treffen und dann zum Heldenplatz marschieren.
Das ist die Route, glaube ich.
Aber auf jeden Fall, ich kann die URL vorlesen, das ist gegenvds.at/protestaktionen. Dort kann man sich mehrere Informationen holen.
Genau, das ist ja nicht nur in Wien, es gibt in mehreren Städten in Österreich, glaube ich, diese
Meldung. Auf jeden Fall. Okay. Na gut, machen wir Pause und sprechen wir den weiteren. Okay, und jetzt einfach noch Themen, die wir auf Reddit gesammelt haben. Ich fange gleich mal mit etwas ganz anderem an und aus schöner Kino gehen. Ich habe mir The Hunger Games angeschaut.
Was ist das?
Das ist der Film, den jetzt gerade alle beschreiben, dass er so toll ist. Und aufgrund einer Buchverfilmung, das Buch ist auch so toll und okay. Der neue Vampir, Harry Potter, Kultfrauenroman und
das
alles.
Klingt gefährlich.
Ja, und Science Fiction und so. Und ja, also worum geht's? Du siehst ein junges Mädchen, das sehr wenig redet, also was gar nicht so unangenehm ist. Und sie schaut meistens traurig und schießt mit einem Bogen herum in so einer eher düsteren Science-Fiction-Setting, so Art Mad Max, also so nach dem Krieg ist so Amerika so eine Art Ruinenstadt.
Und Post-Akokalypse.
Post-Ako, wobei man nicht viel davon merkt, es gibt halt so eine große Stadt und die beherrscht ihr agrarfeudales Umland. Und in der Stadt sind alle dekadent und rennen mit so Rokoko-Perücken herum und leben halt im Luxus. Und so ein bisschen wie Logan's Run, dieser Film aus den 70ern. Und in den drumherum liegenden Wäldern werden die Leute halt unterdrückt und ausgebeutet und haben gerade genug zum Essen und sind als Bergwerker beschäftigt. Und weil irgendein Distrikt einmal einen Aufstand gemacht hat, gibt es jetzt ein jährliches Ritual, wo aus jedem Distrikt zwei Kinder genommen werden, zwischen 14 und 18. Und die müssen dann bis zum Tod in so einer Arena kämpfen.
Oh Mann, so eine...
Zur okay. Belustigung des Volks.
Hat man schon oft gesehen.
So wie im alten Rom halt. Und die Überlebenden, die werden dann reich belohnt und so. Also der Überlebende, der führt dann so ein Leben als Ex-Sportler, so, also ganz reich.
Und so wie Marathonmann dann auch, oder?
Ja, so
in die Richtung. Oder wie Rollerball, kann man auch sagen.
Das Thema ist, glaube ich, ja. Und das Ganze noch mit einer Prise Romantik, weil es auch für Frauen ist. Und
wie hat es dir jetzt gefallen?
Es war nicht schlecht. Also es kommt so, ich bin Bogensportfetischist, also mir gefällt das, wenn Film mit Bogen geschossen wird und wenn das halt okay. So ausschaut. Und ja, es waren ein paar Sachen, die ich jetzt logisch nicht so habe nachvollziehen können. Zum Beispiel so die allmächtige Fernsehzentrale, die diese Arena steuert. Da hast dann lauter so Typen gesehen, die herumgewischt haben auf ihren hypermodernen iPads. Und dann halt der ganze Wald, wo die gekämpft haben, war irgendwie voll mit Kameras. Also sie sind ständig gefilmt worden. Und man hat auch gesehen, wie die dekadenten Massen halt ständig in Nahaufnahme da irgendein Kind verfolgen, das halt jetzt wieder gerade wegrennt.
Okay,
und
also
dann, Überwachungs... Dann ist denen irgendwann Fahrt worden und dann haben sie, um das noch spannender zu machen, haben sie erst so als Drahtgittermodell so eine Art Hyänen oder Viecher, halt so Löwen, also eine Mischung aus Kampfhund und Löwe, haben sie so kreiert. Das ist dann als Drahtgittermodell auf diesem Überwachungsbildschirm herumgelaufen, so also
okay,
mit CAD-Software.
Ja.
Und der Spielleiter hat halt gesagt, ja, das schaut gut aus, nehmt gleich drei Stück davon. Ne? Und dann haben sie auf ihrem iPod herumgewischt und plötzlich waren dann drei echte solche Viecher.
Ah, die haben sich dann materialisiert.
Das war irgendwie ein bisschen unlogisch, weil die ganze Welt eigentlich nicht so heitig war. Also sie haben schon, es war eher so, dass sie mit verfallener, also sie haben eine kleine Oase, wo noch ein bisschen technischer Standard
ein bisschen
ist.
Inkonsistent.
Und sonst eher unter unserem Standard vom technischen Niveau. Ja. Also sie sind auch mit dem Zug herumgefahren und mit so ganz langsam an Zeppelinern. Also es war auch ein bisschen nach dem Öl.
Ja. Ja. Du hast ja letzte Woche schon einen Science-Fiction-Horror angeschaut, den John Carter.
Genau,
ja. Ich sagst du, ob oder top ist das, was ist besser, was ist schlechter, kann man es nicht also vergleichen.
Kommt drauf an, wenn du jetzt, sagen wir so, der Hunger Games ist, glaube ich, mehr für Frauen. mehr Romantik und so. Okay. Also, was aber auch nicht schlecht ist, also es hat doch ein bisschen einen anderen Blickwinkel. Also es, obwohl das Ganze sehr brutal ist, siehst du eigentlich die ganzen Kampfszenen immer nur angedeutet. Also es hat auch recht kleine Jugendfreigabe. Also du merkst zwar, okay, es geht brutal zu, aber er tut jetzt nicht reinzoomen in irgendein Blut oder so.
Aha, aber das klingt ja eh ganz freundlich. Für all die inkonsistenten Sensen, die du entdeckt hast oder so, ist das jetzt...
Ja, aber das war jetzt auch die einzige Inkonsistenz, wo ich viel zum Nörgeln habe. Sonst war es nicht schlecht und man hat schon Lust, kriegt sich dann die Bücher mal reinzuziehen. Aber
Wie viele Teile sind das, weißt du das?
Ich habe entdeckt in einer Buchhandlung 3 Bücher, aber die Autorin ist jetzt gerade erst im Kommen, also die schiebt sich ja noch ein bisschen was nach. Und natürlich auch, es war dann so ein Cliffhanger, man sieht dann, der Präsident von dieser Stadt ist unzufrieden, weil das Arena-Spiel ist dann nicht so ausgegangen, wie es hätte sein sollen. Und natürlich denkt man dann, und wann kommt jetzt der Aufstand der unterdrückten Massen? Aber da war der Film schon aus. Also ich schätze, es wird dann
Teil 2 und 3 geben,
wo sie dann die Mistgabel...
Und aus Teil 3, wenn es zu Ende ist, machen sie eigentlich filmisch dann einen Teil 3 und 4, weil das aufspalten oder...
Ja, und man weiß auch nicht, da war jetzt eine Liebesgeschichte, wie geht das jetzt weiter? Das ist jetzt
auch Mode.
Da ist ein Ex-Freund übrig geblieben.
Okay, viel abzuarbeiten.
Ja.
Viel zu abzuarbeiten. Ja, ich kann noch bringen, mir ist aufgefallen, good old friend Google hat mir wieder eine neue Version von Google Play raufgeschoben. Und das war nicht nur ein Update, das sind gleich andere Applikationen auch mitgekommen.
Tatsächlich?
Nämlich 3 Stück an der Zahl.
Google Market jetzt Google Play heißt, ne?
Genau, also Google Play, das war ja schon von länger, das haben wir schon vor 2 Folgen besprochen. Und jetzt ist mit dem letzten Update noch runtergekommen Play Movies, Play Books und Play Music.
Ich habe nämlich nur bemerkt, wenn man in Google eingeloggt ist, hat man oben den Link zu Google Calendar, Google Mail und so weiter, also im Desktop, im Browser.
Ja,
und seit gestern, heute ist auf einmal noch Google Play als eigener Punkt.
Und neu.
Okay. Und neu. Und eben das
stimmt, ja genau, das ist mir auch aufgefallen.
Also wenn man draufklickt, sieht man nur die Sicht vom Market, wie man es früher gehabt, aber es gibt noch About. Und wenn du draufklickst, dann siehst du schon Google Books, Google Video, also nur was es sein soll vielleicht mal, aber...
Ja, was wir auch
die Apps am Handy.
Sehr witzige Dinge. Also ich kann beginnen wir mit Play Music. Ich öffne Play Music und es geht mein Musikplayer auf. Ich habe jetzt nicht lange in meinem Musikplayer rumgedrückt, aber ich habe jetzt mal keine Option.
Von deinem Handy oder?
Vom Standard Musikplayer, oder?
Ja, der Standard Musikplayer. Und der ist auch das Icon ausgetauscht. Also das weiß ich nicht, da habe ich keinen Unterschied gefunden. Vielleicht bauen sie da einen Shop noch ein. Ich habe jetzt mal auf ersten Blick nichts gefunden. Dann habe ich geklickt Play Movies. Play Movies hat einen Fehler 400 geworfen. Er kann das, die Daten nicht runterholen, war nicht benutzbar, war eigentlich nur kaputt. Das kommen wir jetzt zu Playbooks. Bei Playbooks kann man sich Bücher kaufen. Das sind diese Option des Kaufens ist aber in meinem Land nicht verfügbar. Beziehungsweise ich habe auch kein Google Wallet, aber ich glaube, die Erstanzeige war, dass es in meinem Land nicht verfügbar sind. Es sind aber freie Bücher vorhanden. 3 Stück an der Zahl.
Deutsch oder Englisch?
Englisch. Das eine ist Frankenstein, das andere ist Stolz und Vorurteil von der Jane Austen. Und das, ja, aber das sind wirklich auch nur 3 Bücher. Also nicht mehr, das sind 3 Bücher, nicht mehr, nicht weniger. Aber ich habe mir angeschaut, ich habe gleich mal die Jane Austen mal so angetipselt und dann geht auch schon, das dürfte Market und Reader Programm in einem sein, da geht so ein Google-eigener E-Book-Reader auf, der funktioniert ganz hübsch, also mit dem Swipen unauffällig,
hast du
aber so blätternmäßig.
Kannst du das jetzt nur online bei Google angucken?
Defaultmäßig, glaube ich, ist es nur online, du kannst aber den Button drücken mit offline verfügbar machen. Also prinzipiell dürfte ein Download möglich sein, wobei das, sie nennen es nicht so und dieses offline verfügbar machen, ich mache das schon bei der Gmail am Handy irgendwie, so wirklich vertraue ich, dem tue ich irgendwie nicht, was wirklich dann offline ist.
Also du bekommst jetzt immer eine Datei raus, die dann noch auf den physischen E-Book-Reader so kopiert.
Was ja, der Trend ist, du sollst das in der Wolke lesen und ständig mit Internet verbunden sein.
Man kann jetzt mal noch gar nichts sagen, die haben da was rausgeschossen und es ist halt bei mir jetzt mal dreifach kaputt.
Du warst noch nicht begeistert.
Nein. Das ist Google-Style Beta, aber es fühlt sich ja diesmal auch wirklich wie Beta an.
Aber ich habe es nämlich noch nicht bekommen, es ist...
Ich habe ja vorgenascht, ich habe ja irgendwie mal ein APG.
Vielleicht hast du nämlich einen Market aus dem englischsprachigen Bereich, und der sich jetzt diese Dinge nachholt und also aus Markets aus den USA, der, wo es das schon gibt und dass der das, das nachinstalliert hat und
der kann da schon
offizielle
der
europäische Google Market.
Ich glaube sowieso, also dieses, ich werde mir wahrscheinlich ein offizielles Update, wenn es das dann gibt, vielleicht tausche ich das dann wieder aus, weil ich habe auch Probleme. Ich habe den BeyondBot, kann man ja diesen Unlock Key auch updaten, genau, ja, weil der gilt jetzt auch für Tablets und blablabla. Und das kann ich aber auch nicht machen, auch wegen einem Fehler 403. Das kann er nicht runtersaugen. Mehr spuckt er nicht aus. Also,
Early Adapter Fluch.
Ja, das ist jetzt nicht so tragisch. Ich kriege halt seltsame Programme draufgespielt. Was ganz witzig war bei diesem, also die Webversion von dem Play, dass sie das so prominent featuren und so, ja, ich meine, die Programme wirst du wahrscheinlich, also bei mir auf der Seite gibt es so einen Button, da kannst du dann anzeigen, ist alle für alle ihre Devices kompatibel. Und das ist schon interessant, wenn es jetzt zum Beispiel Angry Birds wird es wahrscheinlich für jede Plattform generell geben und für jedes Google Device wahrscheinlich und dann macht das auch Sinn. Bei mir ist zum Beispiel ganz komisch, ich hatte vorher ein Motorola DeFi und das ist jetzt noch immer in meiner Liste und ich kann es auch nicht rauslöschen.
Ich würde sagen, ich habe vier genetzt, ich habe drei eigene Android-Geräte gehabt, also mein drittes ist das jetzige, dann zwischendurch, während das weg war, immer andere ausgeborgt. Das gibt jetzt auch schon vier oder fünf Geräte in der Liste und die
kannst nicht löschen. Ja. Also ich habe so Threads dazu durchgelesen, ich habe mir das ein bisschen durchgelesen in den Google-Foren und da sind halt sehr viele wütend, aber das Löschen geht anscheinend nicht. Die haben
ich war schon froh, dass es überhaupt ging, dass man eigentlich mal den Webmarkt auch bei Web irgendwie durchforsten konnte, weil vorher gab es nur diese Drittanbieter, wie ganz am Anfang Circuit oder was war noch, keine Ahnung, die AppBrain.com und andere.
Genau, die Abteilung, das stimmt, die AppBrain, ich hab's ganz vergessen.
Oder AndroidBit, mein AndroidBit bietet noch immer diese Testberichte und dergleichen für den deutschsprachigen Raum. Oder?
Ja, und den Amazon-Market, aber der hat mich gleich verärgert, wenn man sich da gar nicht mal einloggen kann, ohne Kreditkarte herzugeben.
Ah, ja, stimmt, das ist wenn man das selber angeschaut.
Ja.
Ich habe ein paar kleine vermischte Meldungen zum Vorlesen und dann eine Reportage, wenn es euch recht ist.
Ja, gerne.
Hau rein. Nur heraus mit dir. Okay, also kleine Meldungen. Content Mafia, hey, mein Tech. In der Ersendung über Urheberrecht und Bezahlmodelle wegen diesem Leistungsschutzrecht und so, ein sehr schöner Link, wird verlinkt in den Shownotes. Das ist eine ganz nette so YouTube, also so eine deutsche Fernsehsendung, aber recht nett gemacht.
Schön.
Wo, wie die Journalisten halt ausgebeutet werden, mit dass man sagt, ja, du, dafür, dass du in der Zeitung schreibst, gehören die Online-Rechte von dir jetzt auch gleich uns. Ne? Und dann wird wieder argumentiert von denselben Verlagen, ja, wir brauchen die Verwertungs- und Leistungsrechte, damit die Autoren was kriegen.
Also, ist das eine Fernsehproduktion?
Das war eine Fernsehsendung,
und ja. Und doch auf YouTube runterzuladen und nicht
vielleicht nur
auf
der Mediathek. Vielleicht war es Mediathek des WDR Westdeutschen.
Ja, wenn es eine Mediathek ist, so muss man sich zuschauen, weil die Depublizierung greift
uns. Aber es war so gut, ich schätze, dass das relativ seinen Weg auf YouTube finden wird. Dann gibt es von...
Nur eine Sache, bitte. Ich habe es nämlich in Kommunikado gelesen.
Ah, hast du es jetzt gelesen?
Ja, ja,
bitte erzähl, was
willst du. Nein, nur passend zum Thema. Ich kann nur einen Satz sagen. Also wirklich Leseempfehlung. Lest euch das. Das ist wirklich echt... Seit kurzem ist auch ein E-Book-Reader und es war...
Sag einen Satz zum Roman, so, was du drüber findest.
Das gehört uns. Jetzt liest der weiß, was ich meine.
Okay. Und hast du es auch relativ flüssig durchgelesen?
Ich habe das in einem Tag gelesen.
wahrscheinlich eh die EPUB-Version, die du erstellt hast,
oder? Ja. Einen freien Tag. Ja, genau, das
war
deine,
glaube ich. War meine. Ha. Ja. Also es haben, glaube ich, sieben Leute schon eine EPUB-Version erstellt.
Ja.
Ja, cool. Dann weiter vermischtes Facebook, Europe versus Facebook. Da gibt es diesen Wiener Studenten.
Max Schrems.
Ja, hat einen neuen Blog-Eintrag gemacht und so, wie es jetzt weitergeht und die Eiern da herum und so. Also ist nach wie vor das
am Laufen.
Am Laufen und ja. Dann von Freakonomics habe ich was Schönes gelesen. Das sind so zwei US-Ökonomisten, die so ganz komische wirtschaftliche Zusammenhänge immer publizieren und einen sehr populären Blog haben. Und da war eine Meldung, dass Griechenland offiziell jetzt eine virtuelle Tauschwährung fördert. Also so eine Art so Bitcoin.
So eine Art Bitcoin. Sagen, so wie Bitcoin?
Ja, also ich glaube, es könnte sogar Bitcoin sein. Es ging nicht so genau so
vor. Da müssen wir vorsichtig sein, weil die Bitcoiner hören vielleicht zu.
Ja, ich sage jetzt mal so etwas wie Bitcoin und wahrscheinlich gar nicht so gefinkelt, aber eher, ich nehme eher so an, was wie dieser Tauschring, was immer wieder auch in Österreich gibt, oder dieser Schlagmintaler oder was
halt gibt. Aber ein bisschen
prinzipiell, das Interessante ist, dass ja normal der Staat sehr eifersüchtig sein Währungsmonopol hütet und sowas nicht gern sieht und dass es im Zusammenhang Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise, dass dort sogar gefördert wird, damit überhaupt ein bisschen die lokale Wirtschaft in Schwung kommt. Und dann der wöchentliche Balluch.
Danke für den Max, extra für den Max.
Hat wieder mal einen Blog-Eintrag geschrieben, und zwar wieder, man geht um seine Fehde, also die Fehde der ÖVP Niederösterreich und ihr Handlanger, das Innenministerium gegen Balluch, wie es da weitergeht. Also ja, lest es selber, es ist so absurd, dass man nicht, ja, gar nichts sagen kann. Und dann etwas sehr Schönes, es gibt ein schönes Fanprojekt von der Wing Commander Saga. Mhm. Wing Commander, Computerspiel, Weltraum, Space Opera.
Ja, das war das mit den Katzen, oder?
Ja, mit den Katzen, das war der einzige Schwachpunkt, aber du fliegst im Raumschiff herum.
Was heißt
das? Wurde sogar verfilmt, als Realfilm, bitte.
Und nur hast du jetzt Katzen herausgeschnitten oder wird sich verfilmt?
Nein. Nachher, es war einer der schlechtesten Filme des Jahres und so, okay. Hat es nie in die Kinos geschafft, aber...
Sollte man sich mal runterladen,
klingt nach einer guten... Ich hatte sogar
eine große Runde
Anschaffung. Jürgen Prochnow, den von Das Boot, den Kommandanten, als Schauspieler.
Also. Der hat auch bei der Jürgen Prochnow, genau. Der hat ja auch bei Dune mitgespielt, glaube ich. Oder war das damals?
Ja, es ist einfach so, du siehst einfach einen extrem schlechten Film mit relativ schlechten Render-Szenen mit einem extrem guten Schauspieler. Also du kennst dich so ein bisschen schon. Aber auf jeden Fall, jetzt haben Fans eben ein Fanprojekt gemacht, und zwar haben sie das Freespace-Projekt genommen. Das ist so ein Weltraumshooter, der open sourced wurde. Mhm. Und haben den jetzt in das Wing Commander-Universum portiert, und du spielst das, kannst du das unter Windows gratis herunterladen und dann halt spielen, und hast wirklich dieses Wing Commander-Feeling.
Ja.
Mit ist Visionen
ist jetzt und böse Katzen. Oder ist das jetzt
gestartet? Ja, es ist stabil, es hat nur leider genau denselben Fehler des Original-Wing Commanders. Bei der vierten Mission bin ich schon kläglich gescheitert, weil ich ständig irgendwas nicht beschütze oder irgendeiner bösen Superkatze plötzlich aus dem All
gebracht. Das war damals voll in Mode, das war auch die Zeit, wo die ganzen Star Wars Weltraumsimulationen rausgekommen sind.
Genau, und dann möchte ich stolz eine Reportage machen. Ich war nämlich mit dem Martin Gorilla-Gärtner.
Mhm. Ah, genau.
Und dabei habe ich auch ein Interview gemacht mit einer Gorilla-Gärtnerin. Das hören Sie, wenn Sie die Durchhaltekraft haben, im Anschluss.
Wir werden
im Anschluss tun. Ich erzähle nur kurz, was Gorilla-Gärtnern ist. Also das geht es darum, dass du ein Stück Wien nimmst, das irgendwie, wo das geduldet wird. Also das ist einfach so ein Rasenstück, und jetzt, wenn du zu viel Zeit hast und zu viel Lust, gehst du mit deiner Schaufel hin und tust da herumgärtnern, und dann tust du ein kleines Schildchen hinstellen und sagen, hier wächst Salbei oder
du beschreibst das auch.
Ja, und dann haben die Leute ganz schön mit Ziegelsteinen, haben so Blumenbeete gelegt und so. Und
das sind die auch digital fit? Kann man die geotaggen und dann gleich irgendwo eintragen auf einer Map oder so?
Ich habe Fotos gemacht, die müssten geotaggt sein.
Okay, also, so kann man es machen, aber da müsste man vielleicht also eine
Infrastruktur haben. Also es waren auch keine Schildchen mit dem Geotag, also es waren nicht die Cyber-Nerds, es waren eher so die Gartentypen dort, und ist aber recht nett, also und fällt auch die Idee, dass man einfach einen öffentlichen Grund nimmt und den halt verschönert. Und
na klar, sicher.
Es ist einfach dieses politische Ansatz, man verschönert Wien einen Quadratmeter nach dem anderen.
Schön. Genau, von sich aus.
Von sich aus. Und ja, ich habe mir natürlich sofort überlegt, ja, ist das nicht der ideale Platz, um Hanfsamen auszustreuen und dann sagen, ich war es nicht.
Oder Brennnesseln. Genau. Zur Stadtverschönerung. Wieso nicht? Ich liebe Brennnesseln.
Ja, aber ich dachte jetzt nicht an Brennnesseltee. Und auf jeden Fall, du hast natürlich nicht die Garantie, dass wenn du da jetzt Erdbeeren setzt, dass du die dann noch selber erntest.
Das kann irgendwer
darauf. Nein, hast du nicht, aber...
Es wäre noch schön, dass uns bei uns beginnen, sich die Leute noch kleine Gartenzäune rundherum zu bauen.
Das hat es nie gegeben nach dem Krieg. Da gibt es so Fotos, wo sie im Gemeindebau so Tabak gepflanzt haben und so
mit wirklichen
Gartenzäunen im Karl-Marx-Hof abgezäunt haben, hat sich aber nicht sehr bewährt, weil dann dauernd einer bewachen hat müssen, dass nicht der böse Nachbar das wieder stiehlt. Aber wenn du das einfach so als Verschönerungs- und Hobby siehst und dir keinen Garten leisten kannst, aber trotzdem gerne pflanzt, dann ist das halt.
Ich muss aber sagen, die Grünflächen zum Beispiel in Parks und so sind die Grünflächen in Wien eh im Vergleich zu anderen Städten, glaube ich, sehr, sehr
gut. Ja, wir haben ja auch immer die.
Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer, die aber die.
14 oder so, die mit diesen wirklich schönen. In jedem Park Wien haben die so einen kleinen Palast, wo ihre Traktoren rumstehen.
Genau, ich habe
auch. Mit Abstand die schönsten Emma-Paläste, die ich
jemals sehe. Wäre schön, wenn sie das digital verquicken würde, dass man sich auch aktiv diese Guerilla-Sachen.
Ja, man könnte sie einfach
in Es gibt zum Beispiel. Ja, genau, das wäre eine Möglichkeit, weil es gibt ja auch eine Plattform, dass irgendwann habe ich das mitbekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, aber ich glaube, nennt sich so.
fallobst.com, .at, .net, irgendwie so. Und das sind, Fallobst darfst du ja konsumieren, wenn Obst irgendwie auf öffentlichen Grund runterfällt.
Aber erst am öffentlichen, du darfst nicht im
privaten Grund. Darfst nicht im privaten Grund reinlatschen. Okay, okay. Aber da, die haben schon so eine Map aufgebaut, wo man eben Fallobst an Fallobst rankommt. Das habe ich irgendwo mal in
also wo sie beim Soundfeld
tun. Genau, richtig.
Sehr gut. Aufklauen. Okay. Oder warten, bis es runterfällt.
Gehen Sie endlich weg.
Ich warte auf meinen Apfel.
Jetzt gibt es dir vor der Nase weg.
Wir haben von Florian was, der heute nicht da ist, aber der hat uns was geschrieben. MS filtert Links im Messenger.
Microsoft, die Story habe ich gelesen.
Kannst du da was dazu sagen?
Ja, nur, dass anscheinend im Microsoft Messenger Pirate-Bay-Links rausgefiltert werden, also nicht durchgehen. Genau weiß ich jetzt auch nicht. Muss uns der Florian das nächste Mal erzählen. Vielleicht gibt es da weitere Hintergrundinfos. Mhm.
Nun gut, dann könnte ich noch eine Mini-Reportage machen. Ich war auf einem Subotron-Vortrag letzte Woche. Das hat geheißen, der Gamer als Unternehmer. Und ich habe gedacht, da werden jetzt lauter so Gamer kommen, die sagen, wie man erfolgreich Millionär wird und erzählen von ihrer Erfolgsstory. Und in Wirklichkeit war es aber so, es waren zwei Damen von der Wirtschaftskammer da, die diese Subventionen vergeben und irgendwelche Subventions- oder Wettbewerbsanträge halt behandeln. Und die haben dann halt aus der Praxis erzählt. Also es war dann nicht so ganz das, was ich jetzt gewollt habe. Mhm. Die haben dann halt so allgemeine Gründerratschläge gegeben, wie dass man sein Familienleben im Griff haben sollte und dass man jemanden haben sollte, der weiß, wie man eine Bilanz erstellt und so. Das so ganz triviale Sachen. Mhm. Aber es war gut besucht und wie üblich halt super drum Veranstaltung.
Ja, es hat jetzt schon Tradition, die Reihe. Ja, die läuft jetzt schon fast über ein Jahr.
Kriegt man das ja, rein? Und jetzt auch sehr, also im April ist ganz fast jeden Donnerstag ein Termin und manchmal sogar auch am Freitag. Sehr also gut. Wird auch ein Kalender reinschauen oder gleich auf die Homepage von Super Drum. Das sind sehr interessante Termine. Oder? Wird weiterlaufen, ja. Gibt ja auch ein bisschen Geld vom Wirtschaftsministerium dafür. Das ist praktisch der Branchentreffs Wien, wenn du irgendwas mit Gaming zu tun hast oder dich dafür interessierst.
Ja, bei Martin hat uns ja auch schon öfters berichtet. Also da fällt immer wieder Interessantes raus.
Ja, ist auch so nett von den Kontakten, ne? Einfach die Leute, die du dort siehst, weil du siehst, es sind ja eh nur 3-4 Firmen, die es in Wien gibt. Ne? Und die Leute siehst dann auch immer wieder, entweder als Vortragender oder im Publikum, ganz genau.
Okay. Machen wir noch ein Thema, oder ich glaube... Weil meine Themen sind so schön zeitlos.
Du hast heute noch überhaupt nicht von der Kommandozeile erzählt, Gregor.
Ja, da habe ich gleich einen Einwurf. Ja, du hast tolle Dinge, also Kommandozeile.
Kommandozeile, Stichwort Kommandozeile.
Ja. Ich höre das so gerne. Du hast wirklich den letzten Podcast gehört und kannst dich an Gregors Kommandozeilen-Vortrag.
Nein, Kommandozeile ist etwas, ohne das man nicht leben kann.
Mhm. Sehe ich genauso.
Ja, also wenn wir ihn nur spricht, bitte. Nein, und was mit dem Spiel. Mir geht es nicht, also es gibt viele coole Tools auf der Kommandozeile, aber was mich zum Beispiel selber oft, total oft schon gibt, ist die Kommandozeile an sich, das haben wir viel zu wenig betont.
Stimmt.
Wenn ich zum Beispiel, du hast eine Idee, dann genau Beispiele geschickt, so, was, ich habe zum Beispiel einen Ordner voller Dateien und die möchte ich jetzt alle, also Spieldatei, die möchte ich alle jetzt so auf die Hälfte der Größe resizen. Die Vorschleife auf der Kommandozeile, das ist einfach vor i in Stern.
Du programmierst die.
Nein, nicht programmieren, sondern ein Einzeiler, das ist genau, keine Ahnung, 30 Buchstaben und du machst mit einem
Ist Enter. Das nicht die Bash-Sprache, von der du jetzt sprichst?
Genau, in der Bash, weil also Bash ist die Shell oder Bash. Oder
die ist sozusagen programmierbar, auch so mit der Variablen ein bisschen, ne?
Man kann ja einiges machen und das ist einfach, das würde ich jetzt nicht Programmieren nennen, weil ich schreibe jetzt in kein Skript oder so, sondern ich tippe es einfach rein.
Das ist einfach so Einzeiler.
Ein Einzeiler und so kann man eigentlich die ist vor i in Sternpunkt, JPG, sonst was, und dann in den Quantentool ist es bearbeitet.
Also du schreibst vor i und dann
schließt
du
vor i in Sternpunkt, also in Sternpunkt JPG. Also
das heißt für jeden File in allen JPEG-Dateien.
Genau, dann Strichpunkt, das normalerweise würde man in einem Skript eine neue Zeile machen.
Ja.
Dann du kannst, also
die Anweisung.
Die Anweisung, du, Convert, also ist dieses
Image-Method-Tool.
Genau, das du, also leitet ein den Command-Teil. Zum Beispiel kannst du auch nur Echo $i machen, dann würdest du es nur ausgeben, nochmal Strichpunkt und dann beendet die Vorschleife.
Das ist nämlich echt goldeswert. Ich habe jetzt letztens auch einmal, 100 Images irgendwie alle resizen müssen. Da habe ich den Eiertanz rundherum gemacht. Gott sei Dank habe ich dann noch gefunden, dass Image Magic hat irgendwie schon so einen eigenen Skript, das Mogrify, eigenen Skriptbefehl und der geht das auch schon so durch. Aber normalerweise ist das ja nicht so, ja, man stolpert drüber alle Nase lang.
Das heißt, damit könntest du dann MP3-Playlist ganz schnell machen, ne? Das Auftragsspiele alle
MP3s? Stellen MP3 und wenn du einen Command-Sein-Befehl hast, um das zum Beispiel in deinem Player in die Playlist zu werfen, wäre ganz einfach. Oder, also ich verwende es, wie gesagt, Resize ist das, was ich am meisten jetzt im Kopf habe, oder auch manchmal bei J-Head ist ein Tool, also mit dem man EXIF-Daten von Bildern bearbeiten kann. Mhm. Eins, was ich zum Beispiel habe, wenn ich von einem Event von 3 Leuten Bilder habe mit verschiedenen Dateinamen und ich möchte eine zeitliche Abfolge bringen, dann kannst du mit J-Head minus A-Time, ich weiß nicht, da muss man nachschauen auf meinem Mainpage, mit einem Command, also es geht auf jeden Fall, dass man die EXIF-Zeit als Dateistempel verwendet. Also der liest die EXIF-Zeit und verändert dann den Dateistempel, dass sie der EXIF-Aufnahmezeit entspricht und dann kannst du es einfach nach dem Zeitstempel sortieren und das ist die richtige Reihenfolge.
Wow, gut.
Und dann kannst du zum Beispiel sortieren, also umbenennen ist ja auch ein typischer Anwendungsfall für eine Vorschleife.
Ja, es gibt zwar das Multimove, aber das ist ein, ich muss mir auch nochmal von Neuem durchlesen, wie das funktioniert. Vielleicht, wenn man das mit dem Vorsicht einlernt, ist das vielleicht der schnellere.
Es ist, ich muss jetzt sagen, ich verwende auch Seed dann oft in so. Um in allen Dateinamen jetzt was zu verändern oder ersetzen und so. Seed-E und dann eine Regelsanweisung.
Wir sollten einen eigenen Kommandozeilen-Podcast aus.
Gibt's schon, der Wien-Podcast.
Ganz wichtiges Tool, Find. Und mit Find gibt es ja auch so -exec.
Also mit Find ist genau. Find und dann die Option exec.
Das und dahinter dann irgendwas ausführen.
Also habe ich schon ein paar Mal rumgescriptet, um dann Dateirechte, wo du einfach nur bestimmte
Dinge
und dann
mit
richtig. Und dann kannst du auch noch das Find, kannst du auch gewisse Regex ausnehmen und so, damit gewisse Orden ausgelassen werden. Mächtiges Tool.
Sehr, sehr cool.
Sehr mächtiges Tool.
Gregor hat jetzt gerade so mit den Händen um dem Gesicht so getan, als redet er von einem ganz tollen Essen.
Das ist was richtig cooles. Ja, ist schon rausgeflossen. Ja, weil du mit einer Zeile so mächtige Sachen vollführen kannst, das hat technische Eleganz, das ist schön.
Apropos Gregor, du hast geschrieben, dass du irgendeinen Podcast hast, der über Podcast spricht.
Ja, richtig. Ja, die Hörsuppe.
Hörsuppe.
Also die Hörsuppe.de und ich habe das im eigenen Versuch jetzt an mir getestet. Das ist ein täglicher Podcast, der dauert nicht lange, der dauert nur 10 Minuten und das ist so eine Art, wie in den alten Zeiten des Fernsehens ein Fernsehprogramm, einen Fernsehansager gegeben hat, so macht dieser.
So wie unser Inhaltsverzeichnis nur für die Podsphäre, oder?
Genau, er fasst ein bisschen zusammen, was gewesen ist um diesen Tag herum und was kommen wird und er hat einen gesonderten Teil und ein besonderes Augenmerk ist vor allem, wann sind Livestreams, weil viele Podcaster haben auch den Anspruch, live ins Netz zu senden, was natürlich auch spannend sein kann. Ich habe mir auch mal die Linux Outlaws habe ich mir so angeschaut, ein paar andere Podcasts auch, was dann schon auch witzig sein kann, weil du bei dir viele der deutschen größeren Podcasts interagieren dann auch mit einem Chat.
Oder mit Twitter-Hashtags und
so kannst du rein. Vor allem zum Teil Live-Publikum, was
dann da kannst du dich rein.
Jede Menge.
Wobei da kannst du das. Ich war ja bei einer Sendung am Chaos Communication Camp und da war das Not Publikum, wurde aber auf Abstand gehalten. Also wir haben zwar alles gehört, die haben in ihrem Zelt da gepodcastet, aber gerade das nicht der Security da vorne gestellt haben, da war wirklich so ganz böse und deutsch, Abstand, weil halt die Angst gehabt haben, dass das Gelächter vom Publikum oder
dann die Toilette so reinstrahlt. Das kennen wir, das Problem. Es muss ja nicht laut sein, das ist ein gesonderter Fall. Prinzipiell ist Not Safe for Work immer auch sehr Chat interaktiv. Ja, die machen das und der Typ ist sehr beherzt, wenn man so ein bisschen in der deutschen Podcast-Szene rauskommt, dann weiß man, er hört eh die Pappenheimer, die man schon kennt. Er war zum Beispiel in der letzten Mikro-Dilettanten-Folge, hat er mit Pod gecastet.
Und hat er schon Berichte über den Biertocher-Podcast?
Ich glaube, er ist eher auf Deutschland zentriert. Also als österreichische Podcast habe ich jetzt mal nicht mitbekommen. Was aber interessant ist, also wenn man es nicht, ich habe es jetzt immer in der Früh, hinter Nachrichten höre ich gleich das Programm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es auf ewig hören werde, weil einfach viele Podcasts sind auch neuer und in der Früh ist mein Zeitbudget sehr knapp, vielleicht skedule ich es am Abend oder so, aber generell empfiehlt sich, wenn man neue Podcasts entdecken möchte, mal auf die hörsuppe.de zu schauen, weil er hat von A bis Z einfach alle Podcasts, die er hört, aufgelistet. Und das sind wirklich köstliche, freakige Podcasts dabei.
Das heißt, der hat also auch gemacht, unbekannte, was wir mit der Cracklist eigentlich machen wollten. Ne?
Ja, viel. Also auch, weil er dann so sagt, okay, das ist bei Folge 3 gerade, also auch wirklich ganz frisches Zeug. Also man merkt, der Typ ist beherzt dahinter. Also insofern eine Empfehlung.
Aber man merkt bei dir dein Podcast-Hörverhalten, wie du sagst, gleich nach den Nachrichten, bei dir beginnt der Podcast-Tag bereits am Morgen mit den Nachrichten.
Ja, das ist richtig. Ich habe ja automatisiert, bevor ich aufwache, eine halbe Stunde, schaltet sich mein Podcatcher ein und synchronisiert sich mit den Nachrichten. Also nicht mit Nachrichten, sondern mit den 70 Feeds, die ich habe oder so, holt sich das Neueste runter. Und dann wird das alles in eine Smart-Playlist, die das BeyondPod unterstützt das ja. Das heißt, in der Smart-Playlist kann man sagen, okay, spielt zuerst die neueste Folge oder die neuesten drei Folgen von dem Podcast, dann dieses oder einen Podcast von dieser Kategorie Technik, die fünf neuesten oder so, und da kann man sich so zusammenstellen. Und da habe ich halt in der Früh halt immer das Ö1-Programm, da habe ich immer das Triumvirat von Ö1-Nachrichten, Kultur aktuell, Digital Leben und Leporello, dann habe ich das mal abgefrühstückt und bin ich in der Arbeit und dann kann ich mich ja weiter entscheiden, wie ich dann den Tag gestalte.
Und da du mit deinen Mitbewohnern wahrscheinlich jetzt nicht kommunizieren willst, mündlich, um nicht wertvolle Podcast-Zeit zu vernichten, habt ihr wahrscheinlich alle so kleine Tafeln, wo steht Guten Morgen oder Lass mich in Ruhe oder Weißt du, wo der Kaffee ist,
ja,
die
sind dann so hochgezeichnet, so,
während jeder in seiner kleinen Wolke lebt.
Nein, also ja, nein, das geht auch schon noch analog schneller, da muss sich die Technik noch was einfallen lassen. NFC oder so.
Ich gebe einen Chip in den Kopf.
Ja.
Jo, lassen wir es wieder mal.
Lassen wir es wieder mal vorbei.
Irgendwas sehr
erfüllt. Und euch. Macht es gut.
Bis zum nächsten Mal.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Ah, jetzt wollte ich sagen, dass die Podcasts.
Du bist noch offen, das Mikro.
Achso, okay.
Ja, genau, wir sind noch.
Wir hören also etwas, was ich eigentlich am Anfang sagen hätte sollen, der Gregor ist immer so tüchtig und tut mir gleich immer am Dienstag Mitternacht den Soundfile bearbeitet schicken.
Ja, ja, ja.
Und ich brauche dann meistens bis zu 2 Tage, bis ich ihn überhaupt anrühre, was mit meiner Faulheit zu tun hat. Aber der File liegt immer sofort am FTP-Server und wer ihn herunterladen will, kann das direkt tun unter spielenprogrammieren.at/biertaucherfiles. Also da ist er immer pünktlich ab Dienstag Nachmittag.
Weil wir haben uns ja letztens
zu erhältlich.
Genau, weil wir haben uns ja letztens, das war ja auch eigentlich noch zum Hausmeister-Thema, der Christoph hat nämlich schon, bevor das Ganze offiziell veröffentlicht war, hat er uns schon Feedback gegeben zur letzten Folge.
Und wir haben uns beide gewundert, wie er das gemacht hat.
Er hat einfach, dass die den Pfeilnamen den nächsten erraten.
Ich habe es genauso gemacht letzte
Woche. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Und so merkt man,
sind echt wiff. Na gut, so viel dazu.
Also, bis denn.
Tschüss.
Okay, müsste schon losgehen. Hallo Eva, du, wo befinde ich mich hier?
Ja, wir sind da am Wienfluss, in der Nähe Gumpendorfer Straßen, unter dem alten Stadtbahnbogendurchgang. Hat eine historische Seite. Und gibt es auch im Internet ein Lied. Wir sind Wiener. Ja, also auf Rap gemacht. Und da kommt das Stickel vor. Genau. Und da sind wir jetzt, im 12. Bezirk, Längenfeldgassen U-Bahn-Station.
Okay, und du stehst da so ganz stolz neben einem Haufen Steine mit ein paar Blumen. Kannst du sozusagen sagen, das ist dein Werk?
Genau, das ist symbolisch und ist vielleicht im Durchmesser.
Ein Quadratmeter.
Naja, ja, genau. Und eingesetzt sind Hauswurzeln. Das ist eine ganz alte Pflanze, ganzlich. Oder vergleichbar mit den Aloe Vera, die halt bei uns beheimatet sind.
Und die würde sonst hier nicht wachsen, wenn du sie nicht gesetzt hättest?
Verlangen war es da nicht aufgegangen, ja. Im Wald und so wächst es schon allein. Ich vermehrt es ja. Oder in Steingärten. Aber da herunten muss man es einsetzen, ja.
Und hast du auch die Steine da hergetan?
Habe ich auch hergetan, ja.
Und hast du dann das Ganze auch gepflegt, damit da jetzt nicht was anderes sich versammelt, also sozusagen ausgerupft?
Genau, man muss trotzdem schauen.
Ja.
Und darum ist es auch so klein, weil das ist überschaubar.
Und wie viel Arbeit, würdest du sagen, hast du reingesteckt? Also wie oft bist du da jetzt hergekommen?
Arbeit ist nicht, das ist Entspannung.
Wie viel Entspannung?
Ja, im Sommer natürlich fast jeden zweiten Tag oder Tag, ja. Genau, weil ich auch mit den Skater da bin. Ne?
Also du gehst sozusagen skaten und dann schaust bei deinem Garten vorbei.
So ist
und
es.
Tust ein bisschen schauen.
Genau. So erden ein bisschen, weißt
du? Ja, wirklich erden,
ja. Ja, sicher entspannen, erden und in der Erde und Steine, genau.
Und wie kommt man auf so eine Idee? Wie hast du davon erfahren oder wie bist du dazu gekommen?
Es gibt einen Verein, aber frag mich jetzt nicht, wie die heißen.
Gorilla Gardening.
Genau. Und das war im Mai damals nach dem
also 2011.
Dem Live-Bowl im Mai und war gute Musik und bin dadurch stehen geblieben und sonniger Tag Und beim Brunnen sind so viele Pflanzen gestanden.
Das war jetzt hier auf dem Platz, oben
das
beim Brunnen?
Das war oben am Platz, genau. Okay. Und irgendwie denkt man, wer die daher hat. Und ja, jetzt ist schon zu Ende und da stehen noch immer ein paar. Man dachte, könnte man fragen, ob man es haben kann. Und so habe ich dann erfahren, dass man das einsetzen kann hier. Und
ja, praktisch auf öffentlichen Grund?
Genau, auf öffentlichen Grund zu Gärtnern.
Ja, und du hast selber einen Garten oder einen Blumenkistel am Balkon?
Ja,
oder?
So ein bisschen, ja, und auch im Hof ein bisschen was, ja.
Aber trotzdem hat dich das dann gefreut, hier ein Stück Wien zu begärtnern?
Genau, weil man muss sich halt dem Umfeld anpassen. Nicht? Du kannst nicht sagen, ja, und wenn das wäre und das wäre, würde ich rausgehen. Man muss trotzdem rausgehen. Ja. Und Gott sei Dank ist überall ein bisschen ein Grund zu finden. Man muss halt Augen aufmachen. Gell?
Und hast du dir nie Sorgen gemacht, dass man jetzt tust du so viel dich um deinen Quadratmeter Wien kümmern und dann kommt irgendein Raudi und ich weiß nicht, gießt Asphalt drüber oder haut einen Müll drauf oder tut andere Samen rein tun oder.
Eher das so weniger, eher vom Wetter her, weil da so, wenn zu viel Wasser ist, das wegschwimmt.
Ja.
Und da habe ich die umgeändert mit dem Ziegel, dass das nicht wegschwimmt.
Okay.
Und dass andere Leute mir was antun, auf das denke ich gar nicht.
Und hast du mal bemerkt, dass irgendwer da deinen Quadratmeter sozusagen.
Nein, ist voll respektiert worden.
Also in einer Millionenstadt hat niemand deinen Quadratmeter.
Nein, hat niemanden Gott sei Dank interessiert. Ja.
Obwohl du ja keinen Zaun drumherum hast und auch kein Schild und nichts.
Ich meine, es ist schon abgegrenzt durch die Ziegel.
Durch die Ziegelsteine.
Ich denk, ein Mensch, der Gefühl hat, weiß, okay.
Aber es haben jetzt zum Beispiel, was ja naheliegend wäre, keine Kinder die Steine rausgenommen, um sie in den Windfluss zu schmeißen.
Nein,
oder so.
Nein, auch nichts nicht. Passiert. Auch nicht. Auch nicht. Vielleicht, weil mich die Kinder auch kennen vom Sehen. Und
weil du oft da bist.
Weil ich oft da bin, ja. Und ich denke, es ist eine Einstellungssache. Wenn ich denke, hoffentlich nimmt niemand was, dann wird sicher jemand was nehmen oder draufschmeißen.
Also wenn du dauernd Sorgen machst?
Na sicher.
Okay.
Unsere Gedanken, du weißt.
Und jetzt machst du das praktisch seit einem Jahr, habe ich das richtig verstanden?
Seit einem Jahr, genau.
Kannst du erzählen, was war das schönste Erlebnis dabei oder so? Hat jemand mal gesagt, wow, was für ein schöner Steingarten? Oder?
Ja, immer wieder nette Leute getroffen, ja, gute Kommunikation geführt, auch mit den Kindern, weil sie dann neugierig sind, was ich da tue.
Was machst du da?
Genau, einmal war auch das Oktofernsehen da.
Ja?
Genau, da habe ich ein Interview gegeben. Ja, das war sicher mal eine ganze Premiere. Ja, okay. Habe es leider nicht gesehen, aber vielleicht jetzt so besser.
Okay, du, dann bedanke ich mich dir als Wiener, dass du einen Quadratmeter
genau.
Wien verschönerst.
Genau.
Und ich hoffe, es kommen viele andere und machen das auch.
Das hoffe ich auch, ja, dass wir junge Generation schauen lernen auf das, was wir haben.
Gell? Okay, danke.
Okay, danke auch.
Super.
So, jetzt gehen wir.